Ja, mein Vater hat öfter mal auf der Straße oder so gerülpst, noch andere Dinge getan, aber Papa, bist du wahnsinnig? Sagt er, wieso? Du bist doch dabei. Denkt eh jeder, du warst es. Weil er lief ja meistens mit Anzug und Krawatte neben mir.
Und jetzt Brennerpass.
Popkultur Podcast?
Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass.
Popkultur!
Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß.
Alles nur für Massengeschmack.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass Kulturpodcast. Spieltag
8 bei den Männern, 7 bei den Frauen.
Wir machen es immer noch mit Spieltagen, ne? Aus alter Tradition. Obwohl wir gar nicht mehr so fußballverhaftet sind.
Ja. Weißt du, was ich mich übrigens auch frage, was wir demnächst machen, wenn wir mal eine englische Woche haben? Sind wir dann auch englisch?
Wir sind englisch, ja.
Ja, das, also, Fußball ist für uns eigentlich nur Anlass.
Du meinst, ob wir podcasten,
oder? Ob wir podcasten, ja, natürlich.
Ja, das sehen, machen wir dann,
Das gucken wir mal.
Gucken wir mal, ja. Schauen wir mal. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir englisch sind.
Ja.
Wird zu uns passen irgendwie, oder? Ja. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er hat im Prinzip nur gesehen, dass Licht brennt und kam eben mal rein. Er ist der Manifest Actor, er ist der Lowlander, er ist der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Er ist der lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, the Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, the Superman of Superfood. He's born free and he's porn free. Er ist der Mann ohne Pflichtspieltore. Es handelt sich hierbei um Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie. Da war nochmal eine Schwankung drin, mit der ich nicht gerechnet habe.
Ich bin mir jetzt kommt mir der Dings fast ein bisschen gehaltlos vor, dieser Text, weil ich den ja nochmal so aufgepumpt habe für dein Comedy-Special. Dein Kadeko, Kabarett der Comedians, was du am, ein Feuerwerk der guten Unterhaltung, was du am Samstag in der Distel abgefeuert hast.
Deine, oh, danke.
Deine Solo-Show mit Gästen, wenn man so will.
Ein bisschen, ja.
Oder deine Gästeshow mit einem Rüdiger-Solo?
Meine Gästeshow mit Solo-Einsprengseln.
Genau. Ja, war sehr schön, liebe Hörer. Ihr habt in einem Monat wieder die Gelegenheit. Bitte sag mal den Termin.
Samstag, der 16. November, 19.30 Uhr im Studio der Distel.
Ja, es ist wirklich eine wunderschöne Revue, finde ich. Es ist tatsächlich das, was du dir vorgenommen hast. Es hat geklappt. Es ist eine Mischung aus Kabarett, also ein bisschen Oldschool-Comedy und tatsächlich moderner Comedy im Sinne von Stand-Up-Comedy.
Ja.
Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich sehr gut amüsiert und ich komme wieder.
Schön, das freut mich.
Und wenn der eine oder
ich habe auch wichtige Aufgaben für dich.
Ja, ich freue mich schon.
Bernie hat mich wieder so schön angesagt, also so wie eben eigentlich. Nur, dass ich diesmal nicht so ganz bescheiden, wie ich das hier im Brennerpass zu tun pflege, guten Morgen, lieber Bernie, oder guten Abend, lieber Bernie, sage. Was natürlich vielleicht auch schön wäre.
Aber du hast mich geküsst dafür.
Ja, ich hab uns hinter meinem Cape versteckt.
Hinter deinem drakulesken Cape.
Ja.
Ja, genau. Und dann haben wir uns geküsst oder auch nicht, ja. Wer weiß.
Erinnerst du dich noch? Erinnerst du dich noch an unseren ersten Kurs, Bernie Mayer?
Ich habe Pilze gegessen, ich weiß nicht mehr alles.
Ach so, gut. Ah.
Nein, du, ich habe jetzt übrigens was, das ist jetzt schon der unerwartete Anfang. Nee, gesponsert sind wir wie immer von der Imkerei Peschel Biederein Laberweitingen, der Honiglieferant.
Unter den Honiglieferanten.
Alright. Pass auf. Unerwarteter Anfang. Pilze.
Pilze.
Zu mir ist, neulich hat sich mal eine gute Bekannte, hat sich offenbart und hat gesagt, obwohl sie strikt Anti-Drogen ist, aber sehr, wäre sie doch mal interessiert an so einem Pilztrip, Pilz-Experience, ne?
Haben wir da nicht neulich schon mal darüber geredet?
Weiß ich gar nicht. Wegen Midsommar und weil du Pilze gesammelt hast. Auf jeden Fall, ich war jetzt recherchieren und habe geguckt, ob man so Pilze kaufen kann. Man kann natürlich die züchten, also man kann die Sporen oder was auch immer man einpflanzt, kann man kaufen. Aber was man kaufen kann, sind Magic Truffles, magische Trüffel.
Ach was.
Ja, und da gibt's, die schmecken angeblich scheußlich.
Was können die?
Da gibt's Trips.
Trips, ah ja.
Trips. Und die werden auch wirklich ausführlich beschrieben auf der Website.
Aha.
Ja. Ich finde, meine Psyche ist nicht stabil genug für sowas. Yet. Vielleicht kommt es noch. Ich bestelle es jetzt nicht, weil die sind auch nicht unbegrenzt haltbar.
Ich Ja, das macht, ich kenne mich nicht so aus mit Drogen, aber wenn ich Drogen genommen habe, dann, was ich auch nicht viel getan. Es gibt eine Beschreibung bei Drogen, die ich anziehender finde. Ich finde stimmungsbestätigend tendenziell immer besser als ganz anders draufkommen.
Ja, aber das glaube ich ist so bei Pilzen und Magic.
Ich kann da nur empfehlen das Buch Die dunkle Seite des Mondes von Martin Suter.
Ja, hast du gesagt, genau.
Genau.
Naja, auf jeden Fall, wenn wir das machen, wir zusammen für einen Brennerpass, wir müssen, also da müssen wir uns mal so.
Was, wir zwei?
Na, für alle. Was ist eigentlich mit mir?
Sie kriegen keine Pilze.
Ja, aber ein Pilz vielleicht.
Ein Schwammerl gibt's aber nicht.
Ja, ein Pilz. Ja. Zwischen Leber, Milz, passt, allbei nur ein Pilz. Ja,
Sie trinken nur Helles, Herr Mittmoser.
Weißbier, bitteschön.
Weißbier, Entschuldigung.
Putze, fix. Naja, aber weißt du dann.
Was ist denn der Unterschied zwischen einem hellen und einem Weißbier?
Naja. Naja, das Weißbier ist halt quasi Weizen, ne?
Ach so.
Ja.
Ja, gut, okay. Das weiß ich doch auch.
Ja. Das weißt du auch, ne?
Ja.
Aber pass auf, wenn wir so Trüffel nehmen, dann müssen wir uns darauf einstellen, Trüffel, dass mal 5-6 Stunden lang
keine Anrufe entgegennehmen
können. Ja, Dinge passieren können. Das heißt, wir müssen uns früh treffen. Die nehmen, dauert es 1,5 Stunden oder so. Mhm. Und dann geht es so ein bisschen los. Und dann müssen wir anfangen zu podcasten. Das ist jetzt so mein Plan. Also wir lassen
uns. Nein!
Was?
Ich mag das nicht.
Magst du es nicht? Gut, dann frage ich den Sportdirektor.
Aber ich kann neben dir sitzen, auf dich aufpassen.
Beim Podcast auch dann, ne?
Ja.
Okay. Gut. Aber es geht weiter mit Pilzen und Sporen. Ne? Mhm. Ich habe ja quasi das alles, ist ein ausgeklügeltes inhaltliches System,
okay,
was ich hier parat habe. Ne? Es ist quasi der Brennerpass, wirkt spontan, aber es ist eigentlich, sind 5 Seiten, Abläufe, minutiös, Gags. Also da ist alles drauf. Ja. Genau, das Geskriptet ist Scripted Entertainment, kann man sagen. Mhm. Genau, und zwar der Blob ist da. Hast du es gelesen?
Ich kenne den alten Film, der Blob, aber es gibt einen neuen Blob.
Ja, der neue Blob, der haust schon seit einer Weile im Zoo von Paris.
Ach.
Und ist so eine Art Sporengeflecht, hat kein Gehirn, muss man auch sagen, aber vermehrt sich, hat 720 Geschlechter und bewegt sich auch.
What?
Ja, genau.
Aber ist er außerirdischer Herkunft?
Naja, das wahrscheinlich nicht, aber es ist quasi ein lebender Organismus, den man so nicht kennt und der heißt eigentlich Physarum Polycephalum. Und es handelt sich um einen Schleimpilz, der ganz so Netzwerke, der macht so braune Fäden und Fruchtkörper und vermehrt sich ständig. Also der ist ständig am Bumsen mit seinen 720 Geschlechtern.
Mit sich selbst, ja.
Ja, genau.
Das sagen immer und, 350 von der einen Sorte zur anderen, fick dich und dann. Entschuldigung.
Was könnte ich da noch draufsetzen? Ja, kann ich zuklappen jetzt?
Eigentlich hast du eine Beamte parat.
Den Ordner.
Oh nein.
Nee, ja, nein, es war nix der Rede wert, Rüdiger. Auf jeden Fall.
Das ist unser neues Podcast-Format,
nicht der Rede wert. Ja, das ist nicht schlecht. Ja. Der Blob vermehrt sich über sogenannte Konjugation. Gene werden dabei direkt von einer Spende auf eine Empfängerzelle übertragen. Die Organismen haben dafür 720 verschiedene Varianten entwickelt. Hm. Und der gibt tatsächlich, und das ist ein bisschen der Clou, Wissen und Erfahrung weiter.
Das ist ein Ding.
Genau.
Das und klingt extrem abgefahren. Wo hast du das gelesen?
Das stand immer mal in der Online-Zeitung.
Welche Online-Zeitung, Bernie?
Ich glaube Spiegel.
Für den kleinen Pilzfreund. Ach so.
Kleinen Pilzfreund.
Nee, das
ist tatsächlich ein.
Ich war dieses Jahr schon zweimal Pilze sammeln. Ich muss sagen, ich habe so viel gefunden wie schon lange nicht mehr. Also letztes Jahr war natürlich eine Katastrophe, aber dieses Jahr, wir haben also auch sehr viel Steinpilze gefunden. Ich habe auch Pilze getrocknet.
Und was machst du mit den getrockneten Pilzen?
Kann man verschiedene Sachen machen.
Auf Pilztrips gehen zum Beispiel, ne? Magic Mushrooms.
Also ich koche ja so leckere Pilzgerichte, das ist ein einziger Trip, Bernie.
Okay. Den habe ich dir vorgelegt. Mhm. Wie dumm der Woche habe ich eine ganz große Liste.
Ja, ich ein bisschen auch. Mach du mal.
Soll ich mal?
Ich bitte dich, natürlich.
Okay, also erst fange ich an damit, dass Frauen reden über Fußball. Da gab es ja mal vor etlichen Monaten, gab es ja so Leute, die sich in so einem Blog darüber unterhalten haben, und wie fuckable die Damen da sind.
Ja, genau.
Also quasi so ein No-Go, dass man es eigentlich schon gar nicht mehr Also man möchte gar nicht drüber reden, so ein dummes No-Go ist es. Auf jeden Fall, da gab es nochmal so einen Nachklapp in so einem anderen Podcast. Ich habe nicht wirklich rausgefunden, also die Frühmacherinnen haben sich nicht dazu geäußert, welche Podcasts es waren. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Ich glaube, ich bin vielleicht drauf gekommen, aber ich habe mich gescheut, diese Podcasts dann doch letztlich anzuhören, weil sie so unattraktiv schon schienen in ihrem Intro, in denen so Männer über Männerdinge geredet haben, dass ich gar nicht mehr bis zu der Stelle gekommen bin, wo dann über dieser Frühskandal nochmal aufgearbeitet wurde. Ich wollte nur sagen, shame on you, men in general.
Ja gut.
Ja, das ist mein erstes, wie dumm. Mein zweites, wie dumm. Und natürlich, hört früh. Wir reden auch noch über Fußball im Gegensatz zu uns.
Ja, das stimmt. Vor allen Dingen auch über Frauenfußball.
Ja, das machen wir immer noch.
Ein bisschen.
Ja, also es ist nicht so, dass wir
so im The Zone-Rahmen.
Ja, es ist nicht viel, dass wir viel Möglichkeit hätten, uns zu informieren, ne? Mhm. Aber dazu gleich. Zweites, wie dumm ist, ich habe von Serdar Somuncu, habe ich ja neulich schon mal gesagt, dass ich im Radio was gehört habe, wo er wirklich sehr viel ins Mikro geatmet hat und sich deshalb auch, pun intended, sehr langatmig über Sinn und Unsinn der Klimawarner ausgelassen hat und mir da schon verdächtig skeptisch agiert hat. Und jetzt habe ich auf Twitter einen Rant von ihm gefunden, dass quasi die Erde verdammt nochmal zu klein ist und wir Leute einfach alles Arschgeigen sind, die an ihre eigenen Scheiße ersticken. Und deshalb interessiert der Klimawandel überhaupt nicht und ist auch null relevant. Also gar nicht. Ich muss wirklich sagen, Rüdiger, es ist irre unsympathisch.
Ja. Du hast mir das schon mal erzählt, ich habe dich damals schon gefragt, ist es vielleicht einfach nur beißende Ironie und er ist natürlich anderer Meinung, aber...
Nee. Also wenn, dann müsste er das sehr gut schauspielen.
Ich glaube, ja.
Das ist echt irre unsympathisch. Also ich bin dem eher neutral gegenüber gestanden, bisher dem guten Herrn Somuncu, aber das ist wirklich so, inhuman.
Gut, pass auf, ich werde es mir auch nochmal angucken. Aber ja. Ich kann es kaum glauben, aber ja.
Gut, aber vielleicht ist er auch in der Midlife-Crisis und projiziert, weißt du, verschiebt.
Ach so.
Verschiebt Frust auf andere Dings. Das machen ja viele Männer, glaube ich.
Ja.
Viele projizieren ihre Unzufriedenheit auf Dinge, auf Greta Thunberg.
Ja. Auf ihre Podcast-Partner.
Ja.
Was? Weiß ich nicht. Ich wollte einfach mal was sagen, Bernd. Ich wollte jetzt. Nein, entschuldige bitte.
Ich glaube, viele Männer in der Midlife-Crisis machen einen Podcast. Ich glaube, das
stimmt.
Das ist der erste Schritt.
Ja.
Ein Hörer hat da ja auch irgendwie geschrieben neulich, dass er sich 3 Podcasts am Stück angehört hat und er hat gesagt, er zieht das Fazit. Die Haare werden grauer, Männer in der Krise und keine Ahnung, wir verlagern irgendwie was aufs Körperliche oder das Körper als Ideal oder so. Ich weiß gar nicht genau, was er gemeint hat oder so. Ich glaube, er hat uns einfach eine kleine Midlife-Crisis unterstellt.
Mhm.
Aber da muss man sagen, die Haare sind grau bei uns längst.
Längst?
Ja, also ab Mitte 30 kann man sagen.
Hatte ich das erste weiße Brusthaar?
Ja.
Mhm.
Ja, aber die Haare jetzt oben, die sind ja schon länger.
Die sind schon länger, die sind schon richtig langgrau jetzt auch. Aber aber Mitte 30 halt noch nicht, da nicht.
Nee?
Also bei mir fing es in der Tat mit dem Brusthaar an. Dann, aber mein Kopf fing schon vor so 8, 9 Jahren an.
Aha.
Aber ist in letzter Zeit nochmal sehr viel dazugekommen.
Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es bei mir war. Ich war mal in Norwegen und auf einem Flohmarkt in Bergen. Da war ich gerade auf Black-Mandel-Recherche in den Spiegel geschaut, weil ich einen Hut ausprobiert habe und habe den Hut dann abgenommen und dachte mir so, holy shit.
Wer ist das?
That's some gray business going on up there. Aber eigentlich hat es mir gefallen.
Mhm.
Hab dann auch gleich abends in der Bar junge Norwegerinnen kennengelernt, also nichts gelaufen oder so, will es ja dann nicht angeben, aber die durchaus, die einverstanden waren, mit dem alten grauen Herren auf ein Konzert zu gehen.
Na toll.
Das hat mich bestätigt. Dachte, Grey is the new black.
Mhm.
Wegen Orange is the new.
Mhm, verstanden.
Ja. Gut. So viel zu meiner ruhmreichen graue Haare Norwegen. Anekdote. Auf jeden Fall das mit der Midlife, die Midlife-Krise an sich. Weiß ich gar nicht, wie ist das Klischee, wie äußert sich, man ist unzufrieden mit allem, was man hat,
früher hat man sich ein Porsche Cabrio gekauft, wenn man das Geld hatte.
Ja, ich hatte doch immer einen Witz in meinen kurzen Stand-Up-Tagen, war immer so, mir fehlt das Geld für eine Midlife-Crisis.
Ja.
Es war ein Ankommer damals.
Ja, genau.
Ja. Und was machen wir sonst noch? Junge Geliebte nehmen, ne?
Ja. Komischerweise ist auch ist auch, da stimmt auch was nicht. Der Begriff Midlife Crisis bezieht sich, ich habe das mal auf Wikipedia, glaube ich, nachgelesen, per Definition ausschließlich auf Männer. Bei Frauen spricht man von Wechseljahren, bei Männern von Midlife Crisis. Ist aber eigentlich auch irgendwie seltsam, oder?
Ja, ja. Haben wir eine Midlife Crisis? Was sagst du?
Ich habe es hinter mir.
Du hast es hinter dir?
Mhm.
Ja.
Aber es heißt hinter mir, vielleicht kommt noch was. Aber ich erinnere mich zumindest sehr deutlich, dass ich vor 2-3 Jahren mal, genau, doch ein bisschen verzweifelt war. Verzweifelt.
Beruflich auch?
Ja, nee, alles. So allgemeine Sinnkrise, ja.
Allgemeine Sinnkrise. Ja, okay. Nee, also habe ich noch nicht in dem Sinn verspürt. Nein. Kommt vielleicht noch bei mir, wer weiß.
Ja. Du wirst, ja.
Also, aber bei mir ist das
ja auch 100, dann kommen die mit 50, Bernie.
Ja, und vielleicht immer, wenn man allgemein alles so ein bisschen sinnlos empfindet, wo soll da noch eine Midlife-Crisis hinpassen, ist die andere Frage, ne?
Das stimmt, vielleicht ist das bei dir andersrum, vielleicht erkennst du total überall Sinn.
Ja. Riecht es eigentlich noch nach Räucherstäbchen hier?
Weniger als in den Tagen zuvor.
Ja, also meine Ex-Frau hat gesagt, ich soll mal aufpassen, damit es hier nicht zu tempelhaft wird.
Aha.
Jetzt habe ich mal ein bisschen zurückgeschraubt in der Frequenz. Mhm. Aber hat es dich gestört vorher?
Hast du gesagt, überhaupt nicht.
Mensch, dann ziehe ich wieder an hier die.
Dann zieh die
Räucherstäbchen. Schrauben. Ja. Räucherbremse kommt wieder raus.
Gelöst.
Ja. Okay, also wir waren dabei. Wie dumm.
Ja.
Donald Trumps Brief an Erdogan.
Ist hast du
mitbekommen?
Ja.
Ist wirklich geil.
Ist wirklich geil. Vor allen Dingen, ich habe zuerst natürlich die Satiren gelesen, also den Brief, den Hillary Clinton gepostet hat. Und zwar den fiktiven Brief von John F. Kennedy an Khrushchev. So, was ich war, also bitte, also hier komm, sei kein Arschloch und hol deine Raketen weg. You're really busting my balls here, man. Ruf dich nachher, give you a jingle. Aber ehrlich gesagt, liest man dann den Brief von Trump hinterher und der ist wirklich vom Tonfall eigentlich gar nicht wirklich so viel anders.
Nee, der ist eigentlich schon die Satire.
Ja, das ist das.
Also
ja.
Hillarys Versuch in allen Ehren, don't be a dick, okay? Get your missiles out of Cuba.
Ja.
Aber es ist schwer, da noch einen draufzusetzen auf Trumps Brief, finde ich.
Ja, das stimmt. Ist es, oder ist es, ja, ist vielleicht wie so eine moderne Emser der Pesche.
Rüdiger, das ist eine Referenz.
Das ist ein Hot Take hier, oder?
Ja, aber vor allem, das ist was, wo Leute jetzt wirklich fieberhaft googeln, ne?
So,
was ist die Emser der Pesche? Ne, hilf ihn doch mal.
Ja, das hat Bismarck, glaube ich, in die, nee. Oh, jetzt.
Ja, jetzt ist aber, jetzt. Solche Referenzen um sich werfen, ne? Hier, so Hochkultur, nee, Geschichtsprofessor und dann.
Das Deutsche Reich die Franzosen in den Krieg getrieben, mit der Emser Depesche.
Pass auf, ich bin schneller als du.
Bewusst so unverschämt formulierten Brief, ein Telegramm verschickt haben, warte mal. Die Emser Depesche im eigentlichen Sinn ist ein regierungsinternes Telegramm vom 13. Juli 1870. Darin, Bismarck, ich hatte kurz Angst. Darin unterrichtet der Diplomat Heinrich und so weiter A. Becken den norddeutschen Bundeskanzler Otto von Bismarck in Berlin über die Vorgänge in Bad Ems und so weiter und fort. Der Bundeskanzler informiert der Presse die Vorgänge. Die Presse vom Mitteilen wird zuweilen mit der eigentlichen Depesche verwechselt, weil Bismarcks größtenteils den Wortlaut der Emser-Depesche wiederverwendete. Die Pressemitteilung führte zu Empörung in Frankreich und gilt als Auslöser des deutsch-französischen Krieges. Verstehst du, es ist, also man formuliert so unverschämt, dass der andere, abgesehen von allem Inhaltlichen, so empört ist, dass alles noch schlimmer wird.
Ja, wobei ich aber eher glaube, dass Donald Trumps, das ist halt seine Ausdrucksweise, schriftlich wie mündlich. Also das ist halt so, er schreibt halt einfach wie ein Drittklässler oder Zweitklässler, sind wir fair, zu Drittklässlern. Es geht halt gar nicht anders. Also
ich glaube, da kommt auch dieser Immobilienmensch einfach durch, der sagt, hier so läuft's, so nicht und die Hausordnung.
Ich frage mich, ob das jemand diktiert hat.
So klingt es, finde ich.
Ich habe ja den Churchill-Film gesehen, wir kommen gleich dazu.
Aha.
Da wird viel diktiert. Okay. Das ist quasi ein Diktierfilm. Auf jeden Fall, also ob der Brief an Erdogan, wo er so sagt, ey, Kumpel, was am lustigsten an dem Brief finde ich eigentlich, dass er sagt so, du machst dich hier ganz schön zum Horst, wenn du hier das mit deinen Truppen abziehst und wenn dann jetzt auf die Kurden losgehst, dann aber hey, pass bloß auf, das ist ein schlechter Deal.
Genau, dann mache ich eure Wirtschaft kaputt. And I will.
Und am besten gefällt mir am Schluss so, call you later.
Ja, das ja, later.
Ja. Wir telefonieren abends, ne?
Ja, ist mal easy. Komm, ist jetzt hier. Genug Papierkram.
Auf jeden Fall hat er noch was Schönes geschrieben. In einem der Tweets der letzten Tage hat er seinen Verteidigungsminister falsch geschrieben.
Mhm.
Und ich glaube, er hat ihn nicht nur wirklich falsch geschrieben, so ein Buchstabendreher, sondern hat ihn, ich glaube, der heißt Esper oder so und er hat ihn Marc Esperanto genannt.
Naja, aber das klingt für mich nach so Handyfehlern. Nach so Fehlern, wo das Handy einfach längere Worte draus macht. Kennst du das, wenn du eigentlich schreiben wolltest und dann kommt raus?
Ja, aber bin ich der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Du rechtfertigst jetzt tatsächlich, also das ist ja, also.
Nee, so ist es nicht gedacht. So ist es überhaupt nicht gedacht.
Ja, aber so fängt's an.
So fängt's an.
Ja, ne, so fängt's absolut an.
Das stimmt.
Weil erstens mal sagen die Leute, die Trump-Apologeten sagen, zu seinem Schreiben sagen sie, ja, das ist doch super, der schreibt doch einfach so, wie er denkt auch. Das ist doch, der sagt, redet Klartext mit Erdogan, ne? Mhm. So, erste Entschuldigung. Zweitens, ja, passiert dem genau, was uns auch immer allen passiert, Wörterbuch hier, Autokorrektur. Wo ist das Problem?
Er ist einer von uns, Bernie.
Und schon? Ja, so schon sind wir mitten im Trump-Verständnis.
Ja, gut, dann.
Dann müssen wir aufpassen.
Ja, gut.
Gut, so, jetzt kommst du mit deinem Wie dumm.
Wie dumm? Du, wie dumm wollten wir eigentlich auf uns beziehen immer.
Aber ja, ne, wir machen das allgemein, weil
sonst. Wir machen das allgemein, ist wie dumm. Also, ich bin auch mittlerweile geneigt zu sagen, dass E-Scooter wirklich ein bisschen ein Problem sind. Es bringt nicht das Beste im Menschen zutage.
Nein, auf gar keinen Fall.
Ich bin gestern eine längere Strecke in die Wühlmäuse zum Theodor-Heuss-Platz zu Berlin geradelt. Ich wäre auch wirklich fast mit einem zusammengestoßen, weil ich glaube, viele E-Scooter-Fahrer sind wirklich meistens Touris hier in Berlin, halten das Ding für wendiger, als es ist. Sie denken, sie könnten einem noch ausweichen, stellen dann fest, verflixt, ich komme ja gar nicht so schnell rüber. Ich wäre wirklich beinahe frontal mit einem zusammengestoßen. Und ich habe einen Unfall gesehen zwischen einem E-Scooter und einem Fußgänger. Als ich in die Chausseestraße hier lang gegangen bin, sind zwei Jungs, ich weiß nicht, türkisch-arabisch aussehende Jungs, sind E-Scooter gefahren und haben halt einen Passanten, sag ich mal, einen Mann unseres Alters erwischt. Und der Typ ist halt freigedreht. Also er war natürlich im Recht, er ist angefahren worden. Er hat jedes Recht, dann sauer zu sein, aber er hat sofort die Faust geballt und ist auf einen der Jungs losgegangen. Also er hat nicht geschlagen, aber auch wenn der andere sagt, hey, was machst du hier? Warum ballst du hier sofort die Faust? Und es war sofort ein sehr, sehr ungutes, weil dann auch sofort so seltsam sich von der anderen Straßenseite anfingen, Leute einzumischen. So, die Jungs waren im Unrecht, sie wussten es auch, sie haben sich auch entschuldigt, aber was dann über sie einprasselte, war wirklich, wirklich eine Spur zu viel.
Ja, weil das ist halt so eine faschistoide Tendenz im Menschen drin, dass wenn er das Gefühl hat, es ist okay, auf irgendwas einzuhacken, wie im Falle E-Scooter gerade, ne? Mhm. Dann einfach drauf fahren, wenn man gerade dabei ist.
Ja, deshalb meine ich auch, deshalb möchte ich das Beste im Menschen zustande ist, also zutage ist. Es ist auch
im, ja, aber ja, auf beiden Seiten.
Auf beiden Seiten, genau, das meine ich.
Also zum Beispiel, ich fahre auch manchmal E-Scooter, wenn ich schnell irgendwo, also zum Beispiel musste ich wirklich schnell zur U-Bahn Rosenthaler Platz.
Ja.
Und hab die Tram verpasst.
Ja, das ist eine gute Distanz dafür. Ja.
Hab mir so einen E-Scooter genommen.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Fahr ich vorsichtig damit hin, stelle ihn ab, steige in die U-Bahn.
Mhm.
Wo ist, also kein Problem.
Ja.
Ein Problem war allerdings, dass ich den falschen Roller gemietet habe. Also quasi, ich dachte so, da steht ja ein Roller, auf Mieten gegangen und das war aber gar nicht der Roller. Musste aber trotzdem zahlen dann.
Gleiche Firma?
Gleiche Firma, musste aber beenden.
Aber falsches Kennzeichen sozusagen.
Ja, genau, musste ich dann beenden, habe aber trotzdem die Grundgebühr gezahlt. Gut, aber vielleicht auch mein Problem, weil das GPS kann es nicht genau auseinanderhalten, wenn Roller nah beieinander stehen. Das hat ein bisschen Probleme. Also ich finde es unnötig, die Roller, aber ich habe es auch schon ein paar Mal benutzt.
Well.
Okay. Willkommen zum Kulturteil der Sendung. Mm. Hast du eigentlich mal, du kennst Philipp Amthor, ne?
Ja.
Ja. Stell dir mal Philipp Amthor mit Cappy und Bart vor.
Ja.
And what you get is 100% Mark Forster.
Ja. Ich hab's sehr deutlich vor meinem inneren Auge.
Ich habe das gesehen, also ein Meme, und habe gestern unter dem Aspekt nochmal The Voice geschaut. Ich konnte nicht aufhören, Philipp Amthor als in der Jury zu sehen. Das ist wirklich krass. Es tut mir wirklich so leid. Mark Forster muss viel ertragen. Er war ja so ein bisschen, ist ein bisschen als das Großmaul verschrien. Und aber seit Sido in der Sendung ist, kriegt er wirklich auch ständig eins auf den Latz und die Leute gehen auch nicht wirklich in seine Teams, also kommen nicht zu ihm. Also leidet auch wirklich. Ja,
weil auch wissen alle, dass Philipp Amthor nicht singen kann.
Und aber jetzt das auch noch, tut mir fast ein bisschen leid. Genau. Dann habe ich gesehen.
Ich wusste bis jetzt nicht, dass Sido in der Jury von Voices.
Das ist fantastisch.
Ja.
Sido ist der erste Künstler, der gesagt hat, bei einem Battle, also wo zwei Kandidaten aus seinem Team gegeneinander antreten, Leute, ganz ehrlich, von euch kommt keiner weiter.
Sauber.
Ja.
Na gut.
Ich habe für den Brennerpass gesehen.
Jetzt kommt's.
Tatort. Angriff auf Wache 8, glaube ich. 08 hieß er. Mit Ulrich Tukur. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Ulrich Tukur-Tatort gesehen hast.
Doch, ja.
Das sind die, die mal ein bisschen abgefahrener sind. So ein bisschen aus der Filmgeschichte zitieren. Die so gern so ein bisschen Tarantino für Fußgänger.
Ein bisschen arty auch.
Jein. Und ich habe den Film gesehen und ich muss sagen, ich war zutiefst erschrocken. Also es ist ein bisschen Hommage an Assault on Precinct 13. Ich glaube, der erste Carpenter-Film.
Ja.
Fängt auch mit typischer Carpenter elektronischer Musik an.
Ist der irgendwo da im ewigen Eis?
Nein. Nee. Das ist The Thing. Wird eine Polizeiwache belagert und angegriffen. Bei dem Carpenter-Film. Ist sein erster Film, glaube ich. Und so ist es bei dem Tatort auch. Und der ist dann steckt voller Filmzitate, ist so ein bisschen überästhetisiert. Kommt ganz viel zusammen, Angriff auf eine Polizeiwache, Clans, Kannibale kommt vor, so ein Oldschool-Polizeirevier, was überhaupt irgendwie keine Daseinsberechtigung mehr hat, so ein Mädchen, so Stereotypen aus so Survival-Filmen und so, kommt viel zusammen und ist vollgestopft mit Hits, Hits, Hits. Man merkt immer, wenn so öffentlich-rechtliche so Filme produzieren oder so Degeto-Produktionen oder was auch immer dahinter steckt, wie viel... Da kann man halt so richtig, die Zahlen halt eh fleißig GEMA, da kommt halt dann auch irgendwie Never Rains in Southern California oder mal irgendwie, oft kommt ja White Room von Cream, also ist wenig originell, finde ich immer, was da für Songs kommt. Oder The End von Doors kommt dann bei so ein bisschen psychedelic Atmosphäre zu unterstreichen. Also ich fand's ganz, ich habe schon mal Tukur-Filme gesehen, Tukur-Tatorte, die ich nicht so schlecht fand, aber ich fand's eigentlich erschreckend doof. Und weißt du warum? Weil ich finde, wenn ich so einen abgefahrenen Tatort mache, viele originelle Einfälle, skurril, farceartige Züge, Parodie, Satire etc. Eigentlich drücke ich mich davor, das zu machen, was der Tatort ja eigentlich machen müsste und was er eh nicht so richtig hinkriegt, nämlich einen guten und originellen Krimi zu machen. Er macht eigentlich er laboriert so rum, experimentiert so rum, macht so eine Spielwiese eigentlich und drückt sich eigentlich davor, eine gute Handlung zu machen. Einen guten Krimi.
Ja, ja.
Und es ist kein guter Krimi. Und was ich absolut wirklich schlimm fand, war, kennst du Clemens Meyer, den Schriftsteller?
Ja.
Der hat einen Radiomoderator gespielt. Der sollte so ein bisschen Robin Williams-mäßig sein, wie so Good Morning Vietnam.
Good Morning, Old Town. Weil er hat das Kinn dazu. Er sieht sogar ein bisschen aus wie Robin Williams.
Ja.
Ich habe ihn mal in der Lesung gesehen. Er war mal hier in der Buchhandlung Herrsche.
Ja, das hast du erzählt, stimmt. Ja. Ja. Fand's aber auch nicht so gut.
Nee, es war nicht so gut.
Ich fand ihn absolut, also wirklich, wir wollen ja nicht mehr so schlimm herziehen über Leute oder Schauspieler so, aber ich fand's.
Ja gut, er ist ja auch nicht Schauspieler, aber die Frage ist halt, warum man ihn dann besetzt.
Ja, er war nur ein Radiomoderator, aber er war wirklich absolut, die Stimme, Habitus, sollte vielleicht auch so sein, euer Ecki, Motown als O-Town, es war absolut fürchterlich. Und vor allem, was man ihm aber auch wirklich anhaften muss, ist, dass er auch das Drehbuch geschrieben hat.
Ach so.
Ja. Buch Clemens Meyer.
Das wiederum.
Gut. Ich habe auch was Besseres gesehen. Ich war im Kino und habe Parasite angeschaut.
Okay.
Ein hochgelobter, ein preisverliehener koreanischer Film über eine Satire, eine Farce über die Differenz von Arm und Reich. Eine arme Familie nistet sich, deshalb auch die Parasitmetapher, nistet sich bei einer reichen Familie als Bedienstete ein. Und bis es da zum absoluten Chaos und durchaus auch blutigen Inferenzen kommt, das ist quasi eine Thriller-Farce, so kann man sagen.
Okay.
Wird überall gefeiert, wird als Oscar-Kandidat sogar gehandelt. Mindestens für einen ausländischen Film, wenn nicht mehr. Noch nicht davon gehört?
Nein.
Ist tatsächlich der meistbesprochenste Film in den Feuilletons der letzten Woche.
Sowas.
Ja. Komisch, dass es nicht zu dir durchgekommen
ist. Ich war in der letzten Woche
in den allen großen Zeitungen.
Ich war wirklich ein bisschen durch das Kadeko, es wirkt vielleicht, aber ich war sehr eingenommen davon.
Ah, okay. Gut.
Also mein Kabarett der Comedians, ja.
Man hat gesagt, in der Kritik von Joker habe ich gelesen, während Joker so diesen Disput zwischen Arm und Reich mit der Axt angeht, macht Parasite es mit dem Seziermesser.
Okay.
Das finde ich nicht. Das kann ich nicht unterstreichen.
Ja.
Das ist auch sehr axtmäßig zum Teil. Oder sagen wir küchenmesserartig, zumindest.
Aber hat er dir ganz pauschal gesagt, gefallen?
Ich fand ihn sehr originell. Ich fand die Schauspieler sehr toll. Es macht wahnsinnig Spaß, diesen koreanischen Schauspielern. Das sind wahrscheinlich alle, ich kenne die, kannte nur einen davon, das sind wahrscheinlich auch alles wirklich sehr gute Schauspieler oder renommierte. Es machte sehr viel Spaß, den zuzuschauen. Ich glaube, wären wir in den 90ern, wäre das sofort so ein Kultfilm, so wie Delikatessen oder Amelie oder also was irgend oder vielleicht sogar Pulp Fiction oder so. Irgendwie hat der Film mich nicht berührt und mich nicht erreicht. Ich fand ihn zu verzerrt irgendwie. Und ich fand ihn auch eben nicht so besonders, also ich fand ihn auch sehr hemdsärmlich in seiner Herangehensweise von diesem Arm-Reich-Disput. Jetzt muss man wissen, dass diese Arm-Reich-Schere und die Leute, die kein Geld haben und die Leute, die viel Geld haben, es in Korea noch natürlich viel massiver ist und auch ein viel intensiveres gesellschaftliches Problem als bei uns. Also da hat der Film eine andere
Fallhöhe,
eine andere Durchschlagskraft wahrscheinlich auch, wenn man den so sieht. Und wenn man das, also es ist ein guter Film, ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen, aber es ist nicht, hat mir nicht so weggeblasen, wie es mir angekündigt ist von vielen Leuten auf Twitter oder in den Feuilletons oder
im Podcast. Hast du ihn synchronisiert gesehen oder als mit Untertiteln oder?
Im Original mit englischen Untertiteln.
Okay.
Ja, Koreanisch ist eine sehr angenehme Sprache.
Ja, ich bin eigentlich auch mal dafür, dass auch mit Sprachen, wo man wirklich kein Wort versteht, im Original zu gucken mit Untertitel, weil man doch, man kriegt Flair mit, man kriegt auf eine gewisse Art trotzdem mehr mit, finde ich.
Ja, es ist eine sehr, vor allem es ist wirklich eine schöne Sprache, auch angenehm. Die klingt phonetisch sehr, sehr gut.
Ja.
Dann habe ich gesehen The Darkest Hour.
Okay.
Weil er jetzt auf Amazon Prime war. Und zwar, das ist der Film über Churchill. Und zwar, das ist quasi das, was wir bei Dunkirk gesehen haben im Action. Action Movie.
Action, ja, genau. Jetzt habe ich Schwarzenegger-Idiom, ja.
Genau. Das ist quasi, das sind so die der politische Hintergrund dazu. Bei Dunkirk haben wir ja gesehen, wie die Engländer eingezwiebelt waren. Also quasi das gesamte Expedition Corps der englischen Armee wollte im Prinzip die französischen Hafen schützen vor den Nazis und ist da aber in Calais in Calais und in Dunkirk, also Dünkirchen von den Nazis quasi eingepfercht worden. Und das war halt ein wichtiger Teil. Also England hat sich eh ein bisschen Neville Chamberlain, ich nenne ihn beim Vornamen, hat sich eh ein bisschen verzockt mit der Vorbereitung auf die Nazi-Invasion. Und das war halt ein wichtiger Teil des Heeres. Und irgendwie musste man den da rauskriegen. Und Churchill hatte die fantastische Idee, da eine Zivilflotte hinzuschicken. Und es wird bei Christopher Nolans Dunkirk.
Kommt es sehr gut rüber, ne?
Wird es gezeigt und auf der anderen Seite siehst du jetzt in Joe Wrights Film The Darkest Hour, siehst du quasi, wie Churchill zum Premierminister ernannt wird, diese Dunkirk, das die Soldaten da rausholt und gleichzeitig aber sich Intrigen stellen muss oder beziehungsweise einfach Intrigen, es wird ein bisschen überspitzt in dem Film, in Wahrheit war es gar nicht so intrigant, wie es dargestellt wird, aber auf jeden Fall eine Aversion aus seiner eigenen Partei und aus seinem eigenen Parlament stellen muss, den er zu gewagt und zu kriegstreiberisch ist, weil es gab so eine Appeasement-Fraktion unter Neville Chamberlain und Lord Halifax und sich durchsetzen muss in seinem Willen zum Durchhalten gegen die Nazis, zum Dagegenhalten gegen die Nazis. Und Gary Oldman spielt Winston Churchill, hat auch einen Oscar dafür bekommen und das sei vorweggenommen, macht es ganz, ganz fantastisch.
Ja.
Macht es wirklich ganz, ganz fantastisch. Seine Physikalität, also wie schwer und wuchtig und nuschelig und whiskyhaft und zigarrenschmauchend er daherkommt, das ist wirklich hervorragend. Also der Oscar ist verdient.
Ja.
Und er ist überspitzt an manchen Stellen und er ist arg patriotisch. Manche haben gesagt, das ist eine gute Brexit-Vorlage, so ein Film. Aber ich muss sagen, er ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Es ist ein sehr, sehr unterhaltsamer Film. Ich hätte auf die eine oder andere theatralischen, wir zoomen uns raus, drohnenmäßig oder sehen das Kriegsgebiet von oben oder irgendwie in den Himmel starrende Offiziere, bevor die Bomben fallen. Hätte man sich sparen können. Mir ist Tick zu viel Theatralik, aber es ist wirklich ein sehr unterhaltsamer Film. Und da es gegen Nazis geht, verzeihe ich ihm im Prinzip auch seine historischen Verkürzungen und so ein bisschen seine Sachen zuspitzen auch. Und da gibt es natürlich auch schlaue Leute, die sagen, Churchills legendäre Rede im Parlament, im Unterhaus, wo er dann sagt, we shall fight on the beaches, we shall fight on the hills, we shall never surrender. Gary Oldman brüllt es raus eigentlich.
Okay.
Und da heißt es natürlich dann, da denkt man dann so, wenn man die Rede kennt und alle Iron Maiden Fans kennen das, weil es ist das Intro von ja. Ace is High.
Das kommt auch, glaube ich, zum Schluss in dem
düdlichen ja, Film, genau. Ne?
Genau.
Sagen so, das geht ja ganz anders. Churchill geht ja am Ende immer wieder runter. Mhm. Sagt er, we shall never surrender. Und in dem Film schreit er, we shall never surrender. Mhm. Der Trick ist, diese Rede wurde nicht aufgezeichnet im Unterhaus ja. und auch nicht übertragen im Radio, sondern die wurde von Churchill später nochmal eingelesen und dann übertragen. Und okay. Und deshalb hörst du auch dieses Geschrei aus dem Unterhaus, nicht aus dem Film. Okay. Hier, 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 hier und Applaus und dieses Durcheinander.
Okay.
Weil es halt einfach in einem stillen Raum eingesprochen hat.
Verstehe.
Ja, genau. Also nur für alle Schlauberger, die sagen, jetzt ist es überhaupt nicht authentisch, wie der Good. Das hier gesagt hat. Hm. Shall never surrender.
Gut.
Ja, Rüdiger, du siehst, du wirst gleich einschlafen.
Das ist ja ganz schlimm. Tut mir leid, ich bin seit 5 Uhr wach.
Wir könnten den Podcast auch später machen können.
Nein, ist alles gut.
Ja, okay. Aber ich habe so eine lange Liste, Mensch.
Ich bin ja voll da. Ich will dir nicht Energie rauben mit meinem verschlafenen Blick.
Ja. Okay. Hast du Succession weitergeguckt?
Ich habe Succession weitergeguckt. Ich bin jetzt bei Folge. Ist es 4 oder 5? Die sind, also die Familie. Ich will jetzt nicht spoilen. Soll ich ein bisschen erzählen, wo ich gerade bin?
Ja, bitte.
Man ist zu Besuch bei der Familie Pierce.
Mhm.
Ihres Zeichen eine lange Tradition auch eines Medienunternehmens, aber stehen so für die ernsthafte, für richtige Nachrichten, für Print News, für ich weiß nicht, was das Pendant ist, was
gemeint sein soll. Die anderen sind also rechtskonservativ, die sind halt so ein bisschen linker.
Die sind ein bisschen linker, ein bisschen genau, die erzählen auch alle von den ganzen doppelten Doktortiteln, den sie haben und sowas. Und unsere Wham-Scans und Logans kommen da, Roys kommen da ein bisschen hemdsärmeliger daher.
Wie du hast doch sicher schon die Folge gesehen, wo die Boar on the Floor spielen.
Oh, Boar on the Floor ist fantastisch. Oh mein Gott.
Frühes Highlight der zweiten Staffel. Boar on the Floor, muss man dazu sagen, ist ein Spiel, das Logan, glaube ich, vielleicht erfindet das nur, man weiß es gar nicht. Leute, die sich ihm nicht entsprechend willfährig verhalten, müssen...
Macht er gefügig.
Macht er gefügig, indem er sie auf den Boden krabbeln lässt und sagt, ihr seid die Eber, die es nicht wert sind, auf dem Tisch zu sitzen, am Beitische zu sitzen und bitte lauft, grunzt und...
Das ist alles vor dem Hintergrund, dass sie sich den Tag mit einer Großjagd vertrieben haben in Ungarn.
In Ungarn, ja, genau.
wo Tom noch ein paar fantastische Sachen über Europa sagt.
Ja.
Wo Wildschweine gejagt werden.
Ja. Okay, also und diese Pierce, bei den Treffen mit der Familie Pierce,
ja.
Nan Pierce ist auch super, ne? Die Matriarchin der Familie. Da geht's drum, dass die fusionieren wollen mit Pierce, die wollen Pierce kaufen, um sich einer anderen feindlichen finanziellen Übernahme zu erwehren.
Genau, im Grunde genommen geht's in dem Treffen darum, dass man sich gegenseitig ein bisschen auscheckt, beziehungsweise eigentlich hauptsächlich, dass die Familie Pierce, die Familie
Roy, die Familie Roy,
sich anguckt, ob sie sozusagen von denen geschluckt werden wollen, ja. Weil sie natürlich Angst haben.
Ob sie sympathisch sind, kann man sagen.
Ob sie sympathisch sind, und vor allen Dingen, ob sie das bleiben können, was sie sind, ein unabhängiges Medium.
Ja.
Oder ob sie natürlich dann, wenn sie erstmal gekauft und geschluckt sind, auf Linie gebürstet werden.
Ja.
Und dieses, es ist also sozusagen, es ist schon ein awkward Familientreffen an sich.
Ja.
Es ist schon immer, wenn die Roys für sich alleine da sind, aber in Verbindung mit der Familie Pierce wird's nochmal eine Spur schlimmer. Und ist aber auch schön, dass es gibt einmal sozusagen das große auf das Übergreifende sich auschecken, aber es werden auch so die einzelnen Familienmitglieder aufeinander losgelassen. Und es finden sich zum Beispiel, es finden sich halt Pendants in den jeweiligen Familien. Sehr schön natürlich Kendall und Naomi Pierce.
Ja,
zwei Drug Addicts.
Die dann fast im Drogenrausch nochmal im Helikopter geflogen werden
beinahe. Das ist unglaublich fantastisch.
Ja.
Aber das ist sowieso alles sehr fantastisch. Ich habe übrigens mal reingeguckt, fange wieder an mit Wikipedia, in den Wikipedia-Eintrag von Succession. Der ist wirklich outdated. Also... Da ist ein Zitat drin über Succession. Ja, vor allem, das und das ist positiv. Aber davon abgesehen hat die Serie nur wenig Innovatives und außergewöhnlich Interessantes zu bieten, was in erster Linie der abgedroschenen Serienprämisse geschuldet ist. Ich würde sagen, da hat jemand noch was nicht mitgekriegt. Das braucht also dringend Überarbeitung. Also sollte einer unserer Hörer Wikipedia-Autor sein, dann
beschäftigt euch. Wikipedia hat gerade massive Probleme, Autoren zu finden, Updates zu machen und so. Spenden, finanzielle Unterstützung zu finden. Also mit Wikipedia geht es ein bisschen bergab tatsächlich, habe ich gelesen. Zu Succession. Erstmal in der Folge, was ich so fantastisch finde, die Roys sollen sich von ihrer besten Seite zeigen, weil sie aber nicht anders können, zeigen sie sich automatisch von ihrer allerschlimmsten. Und sie können auch auf gar keinen Fall garantieren, dass sie den anderen ihre Freiheiten lassen, den Pierces.
Nein.
Und trotzdem kommt der Deal zustande, weil Logan Roy, der Patriarch, sagt erstmal, er scheißt sie mit Geld zu, ne? Die gute alte, ich scheiß dich zu mit meinem Geld.
Absolut, absolut.
Und sich mit seiner, also seinem beliebtesten Grußformel verabschiedet, nämlich fuck off.
Fuck off.
Ja, und das, glaube ich, ist, das hilft immer letztlich.
Ja, er sagt im Abgang, wisst ihr mein Lieblings-Shakespeare-Zitat? Ja.
Ja.
take the money.
And fuck off.
And fuck off.
Dir fehlen jetzt ein paar wichtige Sachen noch für Succession. Nämlich der Candle-Rap, der müsste jetzt dann kommen. Mhm. Und ich habe das Staffelfinale gesehen mit dem besten Mic-Drop der,
Oh Gott, der
Fernsehgeschichte.
Nicht, jetzt Ruhe. Das, ja. Ich freue mich schon sehr.
Und vor allem, was Succession wirklich so fantastisch gut macht. Succession findet immer eine fantastisch gute und glaubwürdige Ausrede, die Personen immer alle in ein Ereignis zu kriegen oder in einen Ort. Und zwar nicht sklavisch, okay, die eine Folge endet so, wegen dieser Serienprämisse, die du gerade ansprachst, und jetzt muss es da weitergehen, sondern nee, das endet jetzt, du kannst deine Meinung drüber machen, wie es gelaufen ist, und ein paar Monate oder Wochen oder manchmal Tage steigst du eigentlich wieder ein in die nächste Situation, wo wieder alle zusammenkommen und analysierst dann, was ist passiert, wie haben sich die Verhältnisse der Leute untereinander geändert und wie ist jetzt die Familiendynamik, wie hat sie sich entwickelt. Und by God, die entwickelt sich. Und beobachte bitte unseren Freund Roman ganz genau in dieser Staffel, weil er ist der MVP eigentlich, der Most Valuable Player in dieser Staffel. Man denkt eigentlich die ganze Zeit, es ist Schiff, und Schiff ist fantastisch, keine Frage, es geht auch, Schiff ist eine zentrale Figur, aber die Entwicklung, die Roman durchmacht, die ist
enorm,
nothing shy from sensational. Das wirst du aber erst in den letzten beiden Folgen mitkriegen, wo sich das hinentwickelt. Okay, übrigens. Jetzt
bin ich ja gewarnt.
Na gut. Ja. Sky, Sky Ticket, Sky muss weg, finde ich. Es kann nicht sein, dass eine Serie wie Succession, die wirklich wichtig und von kultureller Wichtigkeit ist und über die Leute reden,
Bedeutung,
einen Monat später ausgestrahlt wird oder zwei Monate. Watchmen ist gestern angelaufen. Alle sprechen über Damon Lindelofs Watchmen-Serie. Wann kommt's auf Sky? Ab 4.11. Das würde nicht passieren, wenn Sky diese blöden Verträge mit HBO nicht hätte, Sky Atlantic, what the fuck, sondern dann könnte man hier entweder auch HBO abonnieren oder man könnte es über iTunes oder es gäbe andere Distributionsmodelle, wo man das einfach zeit fucking gleich sehen könnte. Und es, die Leute, die sehen wollen, die laden sich sowieso nur, machen Proxy und loggen sich bei HBO Nordic oder HBO US ein oder laden sich das Zeug via Torrent runter. Es ist niemand geholfen. Und es wird auch keiner ab 4.11. dann genau Sky abonnieren, weil da Watchmen die Serie läuft. Also das ist furchtbar, was Sky da macht. Abgesehen davon, dass es natürlich das absolut grottigste Interface der Welt hat. Sky furchtbar. Ticket und Sky Go und was und überhaupt alles furchtbar langsam und altmodisch und schrecklich und
technisch schwierig, unübersichtlich.
Es muss weg. Es gibt eine neue Serie fürs ZDF auch. Fett und Fett. Davon gehört?
Nein.
Guck dir die mal an.
Okay.
Ist quasi ein Lebemann sagt man gar nicht. Wie nennt man jemand, der so nicht so ganz klarkommt? Glücksritter, Lebemann, tu nicht gut.
Podcaster.
Fair enough.
Ja.
Fand ich auch gar nicht gut.
Fand aber ich morgen auch
wirklich gar nicht gut. Aber guckst du dir doch mal selber an. Bitte mach dir nur kurz mal eine Notiz. Fett und Fett.
Und Fett im Sinne von Fett.
Ja, das ist quasi so ein bisschen so eine, nimmt sich, glaube ich, auch so ein bisschen so Fleabag auf männlich und münchnerisch.
Okay.
Ja. Aber, naja, okay.
Hast du gesehen, Phoebe Waller-Bridges hat Saturday Night Live gehostet?
Nee.
Guck mal rein, sind ein paar sehr, sehr, sehr schöne Videos dabei.
Ja? Das mache ich gerne.
Ja. Ich habe ein Interview, da wir jetzt aber gerade bei Fernsehen und Streaming sind, ich habe ein Interview heute Morgen gelesen in der Süddeutschen, der Programmchefs von RTL und Vox mit der Süddeutschen, die Süddeutsche. Also man hat sich, es gibt ja so Interviews, wo man so noch 3-4 Fragen merkt, nee, so grün sind die sich alle nicht. Unter anderem war da zum Beispiel die Frage RTL von der Süddeutschen. RTL stand früher für Rammeln, Töten, Lallen. Das Töten ist weg, aber wenn man die Bachelor-Formate anschaut, dann sind Rammeln und Lallen noch satt vorhanden. Graf, Doppelpunkt, ich weiß jetzt nicht, ob das RTL oder Vox der Mann war, jetzt sagte, wenn Sie das so sehen wollen, ich sehe da eine Facette von gut gemachter Unterhaltung. Well, now you know.
Ja, das ist natürlich schon ein bisschen, schon arg demagogisch, ne?
Ein bisschen, ja.
Vor allem, wo ich auch durchaus manchmal Spaß habe, so eine, in so eine Bachelor-Folge reinzugucken, ne? Schon mal zugeben hier.
Na eben.
Ich habe mir eine Platte gekauft letzte Woche.
Ach komm.
Ja.
Welche denn?
Ja, ich bin ein bisschen reingefallen auf den Marketing. Nein, ich bin eigentlich gar nicht reingefallen. Ich war positiv überrascht, aber ich habe mich von dem Marketing-Hype über die 150 Jahre Abbey Road der Beatles anstecken lassen. Mhm. Und habe die Abbey Road.
Wie viele Jahre?
Ja, 150 sind es natürlich nicht, das war ein Scherz.
Ach so.
Da kannst du ausrechnen, wie viel sind es denn jetzt? Es ist dann wahrscheinlich 69. Rechne doch bitte mal 69 bis jetzt, Rüdiger.
50.
Ja, da stimmt's doch, 150, sag ich doch.
50.
Ja, also 69 ist es, wenn wir jetzt mal korrekt rechnen, sind es doch jetzt 50, oder?
Ja.
Gut. Genau, habe ich mir nochmal gekauft, weil es wird von, also es gibt es als Boxset mit Outtakes und so, das interessiert mich nicht, weil die Outtakes höre ich mir einmal an auf Spotify, tut mir leid, das ist desillusionierend für euch Audiophile, aber das reicht mir eigentlich. Mhm. Aber mich hat, ich finde das Plattencover immer noch wahnsinnig fantastisch hübsch, ich wollte es auch meinem Sohn mal zeigen im Plattenladen.
Steht sie hier irgendwo?
Nee, die ist woanders,
das ist versteckt. Im Nebenzimmer.
Ah, gut. Und,
hast du vor mir versteckt?
Nein, pass auf, und es ist auch wirklich so, dass ich nochmal was gelesen habe über das Plattencover. Die Platte war nämlich eigentlich schon fertig, ich musste ans Presswerk fast und die hatten es eilig. Und die haben gesagt, komm, lass uns, wir haben kein Cover. Lass uns schnell Fotos machen. Ruf doch mal einen Fotografen an, geh mal einfach schnell raus auf die Straße.
Toll.
Abbey Road Studios, ja. Abbey Road. Eigentlich eine wirklich nichtssagende und nicht besonders, auch noch nicht mal eine besonders saliente Straße in London oder besonders typisch fürs Londoner Straßenbild. Einfach irgendeine Straße.
Ja.
Eigentlich auch Fahrt. Aber dadurch, wie die Beatles, aber irgendwie so gut fotografiert, das Outfit der Beatles und aus der jetziger Sicht.
Und lieber Himmel, was da alles reininterpretiert wurde.
Ja, genau, der Paul, der gestorbene und wiedererstandene falsche Paul, Zigarette in der falschen Hand, warum ist er barfuß, er trägt diesen weißen Anzug, den angelischen weißen Anzug, ja, ein tolles Cover und es ist vor allem eine Platte, die ich natürlich für ihre erste Seite sehr bekannt ist mit Come Together und Octopus's Garden und so, ein paar meiner Beatles Lieblingslieder, She's So Heavy, I Want You, in Klammern She's So Heavy, fantastischer Song und deren zweite Seite hauptsächlich aus einer Medley besteht mit Me and Mr. Mustard, She Came In Through the Bathroom Window, Sun King, die mir nie so geläufig war, weil es mir als Kind ein bisschen zu stressig war, dieses Medley, das hat mir nicht so gefallen. Ich wollte klar differenzierte Songs, was ich jetzt erst in den letzten Jahren ein bisschen zu schätzen gelernt habe. Und apropos She's So Heavy, was mich an dieser Platte wirklich extrem fasziniert, ist, normalerweise hört man, sagt immer, neuer Mix, bla bla bla, und dann merke ich überhaupt keinen Unterschied, weil ich auch nicht so der audiophile Typ bin und wahrscheinlich auch nicht so dieses Soundsystem habe, wo man das so hören kann. Aber Good God, das ist ein Bekannter von Nils, von meinem Kumpel Nils hat irgendwie, glaube ich, zu ihm gesagt, das ist eine Doom-Platte geworden, weil die ist so untenrum so nochmal aufgeblasen und
Doom
so,
im Sinne, wir reden vom Computerspiel Doom?
Nee, Doom, nee. Doom, die Musikrichtung,
ah,
Doom Metal.
Ah, gut.
Doom, bauchig, tief, oktavisch, also. Die ist so fett untenrum, tut mir leid, dass ich das alte Wort fett bemühe. Sagt man wahrscheinlich nicht mehr. Die ist so fett untenrum. Es macht so Spaß, diese Platte aufzulegen. Es hebt einen förmlich aus den Schuhen.
Hm.
Also Riesenspaß, diese Abbey Road in diesem Mix anzuhören. Ich kann, also wie gesagt, ich habe eigentlich nicht die Mittel, diesen Unterschied wirklich zu merken, denke ich, aber ich habe ihn gemerkt, ganz deutlich.
Schallplatte an sich ist schon mal ein Unterschied.
Keine Frage, sowieso. Hm. Aber ich habe ja auch die alte Abbey Road schon auf Schallplatte gehört.
Ach so, okay.
als Kind schon und so,
okay. Weißt du? Hast du richtig Phasen gehabt, wo du viel Beatles gehört hast, oder?
Ich war Hardcore-Beatles-Fan als Kind.
Ah, okay.
Ja, ich kannte eigentlich im Prinzip alle Platten und alle Songs und habe alles mitgesungen und ich war totaler Beatles-Fan. Ich hatte mal hat mich nie verlassen, die Band, aber ich hatte nochmal so eine Phase, wo ich diese Beatles Doku, diese 20-stündige oder so, mir reingezogen habe. Kennst du die?
Nein.
Oh, das, okay. Das ist fantastisch. Kann ich dir leihen, ich habe die.
Okay,
macht so viel Spaß.
Ich notiere es unter Fett und Fett.
Ja. Und da war ich nochmal ein großes Beatles-Revival. Und dann gab es mal so ein Rockband-Spiel. Rockband ist so das Spiel auf der PlayStation 3 gewesen, wo du selber Instrumente spielen konntest. Mhm. Da hatte ich das Schlagzeug dafür. Und dann kam eine Beatles-Edition raus. Mhm. Dann habe ich alle Beatles-Songs, die da drauf waren, mit Schlagzeug Tag und Nacht durchgespielt. Und jetzt bin ich wieder so ein bisschen auf dem nächste Beatles-Phase ist jetzt quasi mit der Abbey Road. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja. Genau, ja. Was wollte ich noch sagen? Apple TV kommt demnächst. Apple TV Plus. Wann kommt's? Jetzt habe ich gar nicht nachgeschaut. Wir haben auf jeden Fall ein paar Trailer angeschaut.
Ich habe irgendwas jetzt November im Kopf.
Ja, ich glaube auch. Also in Amerika zumindest. Glaube ich Anfang November. Bei uns weiß ich es gar nicht. Und wir haben ein paar Trailer angeschaut. Zum einen The Newsroom. Heißt es The Newsroom? Das heißt nicht The Newsroom. Morning Show heißt.
Morning Show.
Morning Show heißt. The Newsroom ist was anderes. Und da geht's. Da spielen Jennifer Aniston, Reese Witherspoon und Steve Carell. Ja. Es geht um eine Morning Show.
Ja.
Und ein bisschen hinter die Kulissen, hinter die Fernsehkulissen. Du hast gesagt, sie interessiert dich.
Das ist ein Genre, das ich sehr gerne mag, ja. Und mag auch die drei Schauspieler besonders. Also ich bin wirklich großer Fan von Steve Carell.
Also du wärst in.
Ich würde, ja.
Aber würdest du es dir auch zulegen? Weil es kostet ja dann im Monat, glaube ich. Erstmal, es fängt, glaube ich, mit so einem Kampfpreis von 5 Euro an. Disney Plus kommt ja, demnächst auch. Die haben auch nur 7 Euro.
Du, ich bin, was sowas angeht, bin ich auch ein bisschen haltlos.
Ja.
Ich habe auch lange Zeit jetzt auch Kiwi-Doo für die Kinder bezahlt, obwohl das schon keiner mehr guckt. Ich mit so Abos. Also ich guck gerne erstmal ein Weilchen rein und dann.
Okay, gut. Aber bei Disney Plus wärst du auch dabei? The Mandalorian, alle Disney-Filme, alle Spin-offs von wie heißt es nochmal? Struppi und Holger und nee, Gott, was?
Struppi und Holger?
Wie heißt denn dieses mit den Hunden? Nicht Dalmatiner?
Mit den Susi und Strolch.
Ja! Holger und Strolch. Das ist auch ein Spin-off halt einfach.
Das war das DDR-Remake.
Ja. Holger und Strolch ist gut. Okay. Also ich würde Disney Plus mal probieren, wegen dem Mandalorian, das interessiert mich. Die Superhelden-Serien interessieren mich nicht so. Es gibt ja quasi Falcon und der Winter Soldier zusammen und dann gibt es quasi Vision und Wanda. Und wie heißt der Bogenschütze? Hawkeye.
Arrow, nee.
Arrow ist was anderes. DC, mein Freund.
Richtig, damn it.
Hawkeye, ja. Gibt's auch. Das interessiert mich nicht so, aber The Mandalorian sieht gut aus, die Star Wars-Serie. Da sah der Trailer auch. Muss man den Trailer gucken. Kopfgeldjäger-Serie.
Okay. Kopfgeldjäger.
Ja, genau. Also ich bin all in. Nein, nicht. Ich bin halb in bei Disney+. Plus. Bei Apple Plus bin ich bisher all out. Wir haben noch Trailer gesehen von na, Angie, ich hab's vergessen, wie es heißt, aber Angie Dickinson, die Schriftstellerin und Poetin.
Ich glaube, sie heißt Dickinson.
Sie heißt Dickinson, ja. Mhm. Mit Hailee Steinfeld. Mhm. War ein bisschen Peaky Blinders auf Literatur.
Ja.
So sehr, sehr modern, aber trotzdem so ein Period Piece.
Ja. Hast du, Peaky Blinders haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? Hast du auch nicht gesehen?
Doch, habe ich die erste Folge gesehen und fand es eigentlich gut, war aber so irritiert von der Benutzung von moderner Musik, dass es mich rausgeholt hat. Aber immer wieder wird es mir empfohlen, weiter dran zu bleiben. Mhm. Ich nehme es mir vor, weil es sind 5 Staffeln jetzt auf Netflix.
Ich weiß. Und es spielt in Birmingham, das gefällt mir auch.
Ja, es sieht auch gut aus. Mhm. Und Cillian Murphy ist auch ein Schauspieler, den ich sehr gerne mag. Ja. Ich will dem nochmal eine Chance geben.
Ja.
Okay. Boah. Okay, gut.
Ich habe Justice League gesehen.
Ja.
Den Film, Kinofilm. Mhm. Abends besoffen, das klingt so, doch. ich hab den Wein getrunken. Wir waren noch mit der Distel auf Rügen und haben mitgespielt in der Putbusser Kabarettregatta, die wir auch die letzten Jahre immer gewonnen haben. Ich glaube, dies Jahr nicht.
Die Putbusser Kabarettregatta klingt.
Nee, die Rügener Kabarettregatta. Das wirklich Tolle an der Kabarettregatta ist, dass sie für alle teilnehmen, und das geht so über einen gewissen Zeitraum, weiß ich nicht, 4-5 Wochen, wo an verschiedenen Abenden halt da in dem extrem schönen Theater in Putbus halt Künstler auftreten oder halt auch wir, also keine Künstler, aber nee, auf jeden Fall also Leute auftreten und offensichtlich haben die Putbusser dafür Werbejingles produziert. Und die sind wirklich sehr lustig. Wir stehen immer, das war auch letztes Jahr schon so, und mir ist dieses Jahr wieder eingefallen, dann sozusagen, du stehst hinter der Bühne und wartest auf deinem Auftritt und dann kommt dieser ewig lange Jingle, der nichts mit dem zu tun hat, was du da gleich machen wirst. Und es ist so ein bisschen, es fällt so ein bisschen aus der Zeit. Es ist so wie früher. Früher gab es bei uns in Siegen im Apollo-Kino, gab es so Kinowerbung. Da lief auch mal so so eine Musik. Pizzeria Rimini auf der Freudenberger Straße.
Ja, klar.
Parkplätze hinter dem Hause sind reichlich vorhanden.
Klar.
Leckere internationale Küche. So, und so ist das auch.
Ach, sind Straubing auch bei uns.
Ja, die Distel, das Berliner Kabarett. Distel zeigt uns, so, das ist dann irgendwie lustig. Das.
Hm.
Ja.
Okay.
Das war's schon. Ach genau. Und da haben wir, und dann in unsere Applausordnung reinkamen dann Damen von der Kabarettregatta und haben uns Rotwein geschenkt mit dem Logo der Kabarettregatta. Und den habe ich getrunken, habe dazu Justice League geguckt und fand ihn gar nicht mal so gut.
Ja gut, das ist glaube ich auch einer der,
Also es ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es der Film, der folgt auf Superman vs. Batman.
Von dem mein Sohn gesagt hat, den er glaube ich im Alter von 4 gesehen hat oder so. Und
welchen von meinen gesehen?
Superman vs. Batman.
Ja.
Und nichts sehnlicher sehen wollte als einen Film, wo Superman und Batman zusammen vorkommen.
Ja.
Den Film gesehen hat, glaube ich, und gesagt hat, das war jetzt nicht so gut, oder?
Mhm.
Und Justice League hat er auch gesehen. Na, hat er toleriert. Aber auch da war ihm
klar. War er froh, dass Superman wieder... Spoil ich jetzt?
Nee, er wusste, das war so klar.
Ja, natürlich.
Das hat ihn überhaupt nicht, das hat ihn nicht tangiert.
Mhm.
Der war halt wieder da, das war klar. Nee, es ist wirklich kein guter Film.
Mhm.
Es gibt ja angeblich den Zack Snyder, ist ja quasi aufgrund von einem privaten Unglück aus dem Film, hat den nicht weiter Regie geführt.
Okay.
Und hatte die Regie dann an Joss Whedon übergeben.
Mhm.
Und hat den Film ja dann extrem gekürzt. Beziehungsweise viel, also so auf die humorvolle, weniger düster, bisschen mehr mit Spaß und so One-Linern ausgestattet.
Mhm.
Und es gibt eine kultartige Gefolgschaft von dem angeblichen Zack Snyder Director's Cut.
Ach.
Leute zu Tausenden fordern von Warner Brothers, dass die endlich den Zack Snyder Director's Cut veröffentlichen sollen. Weil es der viel bessere Film und der ein wahres Kleinod, ne, oder Großod unter den Superheldenfilmen sein soll.
Aha.
Wenn man sich den Film anschaut, finde ich, kann man sich nicht vorstellen, dass davon eine bessere Variante existiert.
Nein.
Weil da sind so viele schlechte Entscheidungen getroffen, die man, nicht, die man auch in einem Director's Cut nicht rückgängig machen kann.
Konventionelle Entscheidungen und also so, also.
Was sagst du zu leicht über zu Sad Flag? Bad Flag, Sad Flag? Der immer ein bisschen leicht traurige.
Na, da muss ich sagen, das ist so. Da fällt mir schwer, was gegen zu sagen, weil ich Ben Affleck wirklich gerne mag. Weil ich den, der rührt was in mir. Auch, dass er so, auch so wie er jetzt so ist. Und weil ich auch, ich glaube, er ist wirklich ein Künstler eigentlich, Ben Affleck.
Ja. Ich finde, er hätte nicht Batman spielen sollen.
Richtig.
Weil er wirkt tapsig als Batman.
Ja.
Aber ich akzeptiere, dass es halt einfach eine weite, der Film ist einfach schlecht. Aber das ist nicht seine Schuld. Ich akzeptiere ihn als etwas unglückliche, also als quasi Midlife-Crisis-Variante von Batman.
Ja.
Das akzeptiere ich. Also ich finde, das wirkt glaubwürdig.
Und vor allem die Alternative war Clemens Meyer.
Ja, ansonsten, ja, kein guter Film einfach, muss man sagen. Ne? Und eine hanebüchene Handlung.
Hanebüchene Handlung, Steppenwolf ist albern.
Wahnsinn, die Special Effects sind auch wirklich mies, ne?
Ja.
Manchmal habe ich das Gefühl, Special Effects wären schlechter im Lauf. Sie wären nicht, also in manchen Filmen wären sie schlechter als früher.
Ja, also sie sehen natürlich gut aus, aber sie sind...
Nein! Sieht Steppenwolf gut aus?
Nein, Steppenwolf sieht kacke nicht aus. Gut aus. Entschuldigung, ich hatte jetzt
im
inneren Auge den Crawler da, dieses panzerkrabbelnde Ding von Batman.
Ja, aber auch dieses Ding
Steppenwolf da. Steppenwolf sieht völlig kacke aus.
Aber was sich der da auch bildet, diese Dinger, diese Lava-Dinger, die sich da bilden, auf die Leute zu holen, das sieht gar nicht gut aus.
Diese Vampir-Dinger, ist alles, das gefällt mir alles gar nicht.
Nee.
Gut.
Okay, gut.
Top aktuell, wir besprechen hier Filme, die alle schon älter sind. Ne? Dark Hour ist jetzt auch nicht gerade gestern erschienen, aber egal.
Ja gut, aber es gibt so, man wird so zugeschissen mit Filmen und Serien, man muss mal...
Genau! Endlich richtig. Ja, zugeschissen.
Ja. Entschuldigung, es ist doch so. Man kann nicht alles gucken.
Nein.
Es ist jetzt so stammtischmäßig von mir, oder was?
Ich bestätige dich doch gar nicht. Was willst du denn?
Okay, ein kleiner Podcast-Tipp noch. Die Damen von Rise, also nicht Rise, sondern Rise wie Reis, and Shine, die machen ja so Podcasts, in dem sie, ich glaube, vorwiegend Leute mit vietnamesischen Wurzeln oder sogenannte Vietdeutsche einladen, aber vielleicht glaube ich, ist auch asiatische Wurzeln an sich. Und die haben eine wunderbare, die machen eigentlich so Interviews. Die haben zum Beispiel ein fantastisches, die Folge, die habe ich wirklich gehört mit großem Vergnügen. Die haben ein Interview gemacht mit einer Psychologin, einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin. Ich glaube an einem Charité-Ableger, die tatsächlich psychologische Betreuung für vietnamesische Einwandererfamilien leistet.
Okay.
Das ist wirklich, das ist echt sehr, sehr interessant und sehr rührend auch vor allem, weil du halt mit so einer andere Art von Migrationsproblematik, aber die natürlich ein bisschen pass pro toto auch für überhaupt Migration steht. Und dass es auch sowas gibt, finde ich auch irgendwie toll und es hat was sehr Liebenswertes. Oder auch, und die haben jetzt eine Folge gemacht, wo sie sich tatsächlich beschäftigen mit wo sie Einwanderer, sogenannte Boat People auch interviewen, die vor 30 oder länger ins Land gekommen sind, was für Schwierigkeiten, was für Schicksale die durchlebt haben, wie die Schwierigkeiten hier waren. Das ist sehr, sehr rührend und ja, also das ist kein Feel-Good Podcast.
Und wo sind die? Wo spielt das? Wo ist das?
Wo spielt das?
Nee, nicht wo spielt das? Wo findet das
in
statt?
In Deutschland.
Ja, ja, okay. Aber und die sind, das sind.
Das ist ein deutscher Podcast.
Okay. Und die sind.
Das sind zwei deutsche Journalistinnen.
Genau.
Zwei auch vietdeutsche Journalistinnen, die sich halt mit vietnamesischen Einwanderern unterhalten.
Und die sind diese vietnamesischen Einwanderer sind hauptsächlich in die DDR gekommen oder auch nach Westdeutschland, die BRD?
Also ich glaube, es geht hauptsächlich um DDR.
Ja.
Aber ich habe ihn auch noch nicht ganz gehört.
Okay.
Genau. Aber was ich ganz gehört habe, ist den mit dieser, dieser Abteilung da von der Charité aus für die, den habe ich ganz gehört. Den kann ich bedenkenlos empfehlen. Den anderen habe ich erst am Anfang, aber da finde ich die Idee so toll und die Geschichte so interessant, dass ich es gleich mal empfehlen wollte.
Sehr gut.
Ja. Gut. Boah, Rüdiger, wir haben schon eine Stunde Sendezeit und jetzt kommt erst der Sopranos Rewatch. Ah. Das müssen wir jetzt mal schnell machen hier.
Jetzt hier, dann leg mal los.
Staffel 1, Episode 6, Pax Soprana.
Ja.
Richtig kurz kann ich es nicht machen, weil es eine signifikante Folge ist, in der Melfi und Toni flirten. Über Erektion reden. Toni träumt ständig von ihr. Toni sagt ihr, dass er sie liebt. Toni sagt zu seiner Geliebten, sie soll
sich. Traum oder er sagt sie wirklich?
Sagt sie wirklich. Toni sagt zu seiner Geliebten, sie soll sich wie Melfi anziehen. Will Melfi küssen? Sie weicht nur knapp zurück, muss man sagen. Lässt heimlich ihr Auto reparieren. Und sagt tatsächlich, I love you. Und Melfi ist nicht so ganz unbeeindruckt von dieser ganzen Geschichte. Und sagt natürlich zu ihm, das ist ein Zeichen, dass wir Fortschritte machen. Weil jetzt erkennen sie, Herr Soprano, was ihnen fehlt. Die Liebe, die Zuneigung. Und natürlich, ich höre ihnen zu. Ich bin gentle, ne? Ich bin wohlwollend. Ich höre ihnen zu. Ich will, dass es ihnen besser geht. Im Gegensatz zu den Frauen in ihrem Leben. Klar, sie lieben mich, aber sie projizieren. Wir machen Fortschritte. Ob sie sich da ganz sicher ist, weiß man nicht. Toni ist erst so ein bisschen empört und sagt halt so, you're making me out to be a mama's boy. Und letztlich sagt er auch so einen schönen Satz zu Carmella, die währenddessen Hilfe beim Not-So-Hot-Priest sucht, der ihr ein bisschen vielleicht auch gemäß entgegen seiner eigenen Geilheit dazu rät, eigentlich bei Toni zu bleiben und einfach die Institution der Ehe zu würdigen, kommen am Ende beide aufeinander zu. Es hat fast so ein Romantic Happy End zwischen Carmella und Toni. Und Toni sagt dann so, apparently, also offensichtlich geht's in der Therapie nicht um Sachen, die man fühlt, sondern um Sachen, die man nicht fühlt. Weil das die eigentlichen Dinge sind, die man fühlt. Und es ist tatsächlich wieder mal so, dass es Toni durch die Therapie besser geht und dass er dadurch zum besseren Gangster wird. Und zum besseren, nicht nur zum besseren Familien, also es verbessert war an seiner Situation zu Carmella, die eigentlich eifersüchtig war auf Melfi, aber das jetzt irgendwie checkt, dass die ihm gut tut. Aber Toni wird im Laufe der Serie zu einem besseren Mafia-Boss. Und somit, das, was wir ja schon seit ein paar Folgen besprechen, ist auch Dr. Melfi auch ein großer und fataler Ermöglicher von Toni Soprano, von nicht nur Toni Soprano, sondern auch diesem, ja, ein bisschen dieser Bestie in ihm, ne?
Ja, ist das nicht irre, ne? Das ist eine irre Aussage.
Eigentlich ermöglicht sie ihm, dieses Doppelleben eigentlich besser und konsequenter zu führen als vorher. Mhm. Er droht ja immer wieder dran zu scheitern an diesen Widersprüchen. Aber sie bringt ihm eigentlich bei, dass diese Widersprüche Teil von ihm sind. Mhm. Und er kriegt es auch hin. ich habe so eine psychologische Abhandlung von einer Psychologin über das Verhältnis von Melfi und Toni gelesen, ne? Mhm. I did my research. Und da steht auch drin, dass irgendwann mal in Staffel 3, das wusste ich jetzt natürlich nicht mehr, irgendwann so ein Satz von Toni kommt, er ist hier in der Therapie, damit er einfach mehr Kontrolle über sein Leben haben will und mehr Kontrolle über andere Leute. Und auch damit er anderen Leuten, die ihm scheiße behandeln, besser eins reinwürgen kann, um dem mal vorzugreifen. In dieser Abhandlung steht aber ziemlich Gutes, da steht, Toni Soprano landet wie ein Komet in der Praxis von Dr. Jennifer Melfi. Das hat mir sehr gut gefallen. Muss auch nochmal zitieren aus dieser Abhandlung. Tonis Therapiesitzungen bei Dr. Melfi sind der poetologische und selbstreflexive Kern von The Sopranos. Sie lösen den Prozess des Erzählens überhaupt erst aus. Nicht nur beim Protagonisten, der sein Leben rekapituliert, sondern auch bezogen auf die Serie als Ganzes. Das habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ganz interessant, weil der Dreh- und Angelpunkt ist natürlich schon, sind schon diese Therapiesitzungen. Nicht, dass es jetzt ein neuer Aspekt wäre, aber wenn du das nicht so, dieses nicht immer wieder reflektiert hättest, was Toni so treibt, durch die Therapiesitzungen, dann da wird der Serie das Herz fehlen so ein bisschen. Weil genau das gibt dir eigentlich ja immer wieder die Hoffnung als Zuschauer, okay, wenn es reflektiert wird und besprochen in der Therapie und analysiert wird, dann gibt's Hoffnung.
Und genau, man vertraut immer darauf, dass irgendeine Bewusstwerdung bei Toni Soprano stattfindet, den vielleicht sein Leben ändern lässt.
Das ist ein super Trick, dieses Prinzip Hoffnung, weil davon leben ja die ganzen Sopranos. Bis zur letzten Sekunde von dieser Serie hast du Hoffnung und die Therapie unterstützt es. Des Weiteren geht's in der Serie auch darum, dass Junior ist ja Boss jetzt und macht halt nur Scheiß, ne? Kassiert hat wahnsinnig viel Schutzgeld von Hesch, der noch nie Schutzgeld, der unser jüdischer Entrepreneur, der noch, und übrigens ehemaliger Schlagerstar, der noch nie Schutzgeld zahlen musste. Die Idee hat natürlich Junior von Livia, von Tonis Mutter.
Stimmt, und die treffen sich auch ab und zu, ne?
Ja, genau, im Altenheim.
Ja.
Und am Ende gibt es auch, Toni muss immer wieder im Hintergrund irgendwie es richten und nochmal hier die Strippen ziehen, dass das nicht alles aus dem Ufer gerät. Und bringt dann irgendwie die anderen Kapus und Bosse dazu, Junior anzuerkennen. Und dann gibt es auch so ein großes Sektempfang, wo sie halt da wirklich sagen, Mensch, Junior, du bist unser Boss und so. Und das erste Mal fotografiert das FBI und macht dann in einer sehr schönen Schlusssequenz, tauscht dann die Profilfotos an ihrer Pinnwand aus, nimmt dann Corrado Junior Soprano nach oben, streicht das Kapo durch und schreibt Boss darunter. Und damit hat auch Toni ein bisschen das erreicht, was er wollte, dass er aus der Schusslinie ist und dass Junior da steht, weil er sagt ja immer, gut, früher oder später wird das Ding ihn um die Ohren fliegen und dann trifft es wenigstens nicht ihn. Ja. Insgesamt eine sehr gute Folge. Pax Soprana ist übrigens ein fantastischer Titel.
Ja.
Kann man nichts sagen. Okay, gut.
Wie nennen wir unsere heutige Folge?
Holger und Strolch.
Holger und Strolch.
Oder Pax.
Pax Brennerpass, ja.
Brennana. Ich weiß noch nicht. Sixpack wollte ich eigentlich noch was anderes sagen. Mhm. Ich wollte sagen, wir haben das Tempolimit im Bundestag wurde abgelehnt.
Ja.
Mitbekommen?
Ja.
Ist nicht überraschend für dich, ne?
Natürlich nicht.
Es ging,
glaube ich, jetzt nur mal darum, das zu machen.
Ja, aber so fucking bonkers, kein Tempolimit zu haben. Mhm. Das ist völlig irre, dass die SPD das ablehnt. Mhm. Die SPD. Die SPD kann sich, weißt du, ich habe da SPD, ich sag auch immer, die Medien tun ihr ein bisschen Unrecht, man nimmt sie echt nicht, gerade mit Samthandschuhen geht man sie an und so, aber langsam reicht's mir auch. Langsam kann sich.
Ich habe einen Aufkleber gesehen, Bernie, LOL SPD.
Kann sich echt langsam gehackt legen. Weil, also, ja. Okay. Dann wollte ich noch sagen, meine Gebete, oder beziehungsweise ich nehme doch Julian Reichelt immer meine Meditation auf.
Ah, sind erhört worden, ne?
Dass ihm was Gutes passiert und jetzt ist ihm wirklich mal was Gutes passiert und einen Preis bekommen.
Ja.
Goldene Kartoffel, ne? Siehst du, es ist nicht umsonst hier, das Meditieren.
Gut.
Ja. So, aber jetzt bitte endlich zum Fußball, Leute. Was ist los mit euch? Rüdiger Rudolf, would you please break Spieltag, wie viel?
Männer, 8.
8 der Männer Bundesliga für uns down.
Bernie? Ich habe kurzzeitig gedacht, du würdest nie fragen.
Ja, kein Wunder bei der Playtime von unserer Episode
heute. Aber echt, und da haben sie 2 Punkte abgegeben. Der FC Bayern spielt nur unentschieden im schönen Augsburg. 2:2. Was nun? FC Bayern Was nun?
Ja, du lässt absolutes super Kernfact raus, muss ich kurz mal kritisch anmerken. Ja, bitte,
gerne.
Dass Süle sich am Kreuzband verletzt hat und ewig lang ausfällt.
Ja.
Ja.
Das findest du, musst auch in dem Podcast.
Da wir ja kein Einzelspiel betrachten, müssen wir ja sowas irgendwie...
Über die Bayern haben wir schon ab und zu mal auch noch um zwei Sätze danach geredet.
Ja, okay.
Aber
das ist ja eigentlich der Kernmoment des Spiels und natürlich das frühe Tor nach 37 Sekunden.
Ja. Ja, ich will,
und eins der und schon wieder ein Tor von Lewandowski.
Und schon wieder ein Tor und von schon wieder von Gnabry. Ja.
Die glorreichen zwei.
Ja, sind sie wirklich?
Ja. Vier Waden für ein Halleluja.
Mhm.
Sag mal nicht mehr. Gut. Für ein Halleluja, sagt man mir. Ist kein zulässiger Punchline mehr. Ja. Okay, gut.
Jetzt zögere ich
gar nicht. Jetzt habe ich dir den Wind aus den Segeln genommen. Tut mir leid.
Weißt du, ich kann jetzt, also es ist jetzt kein Downbreak, der inhaltlich alles jetzt diesmal so wirklich.
Okay, gut, gut.
Berlin. Die Hertha holt einen Punkt in Bremen, 1:1.
Ja.
Gut, fehlt auch ein bisschen was. Gut.
Luke Bakio ist halt so der.
Ja.
Der Mann, der hat da ganz wichtig ist jetzt gerade. Ich ergänze dann, wenn ich was weiß, ne?
Gut. Luke Bakio, das stimmt. Ja. Und wir können auch noch sagen, dass die Hertha noch nie in Bremen gewonnen hat.
Ja, das wusste ich nicht zum Beispiel.
Noch fucking nie.
Ja.
Die Eisernen fahren einen verdienten 2:0-Sieg gegen etwas fantasielose Freiburger ein.
Ja.
Ja, es gab viel Feuer rumherum. Ja, es gab vorher, haben die Freiburger-Fans sehr viel Pyro.
Da ist auch ein Bus abgebrannt. Dann hat die Union gesagt, ihr dürft bei uns in der VIP-Lounge übernachten. Ey,
kein Bus, ein fucking Zug, Bernie. Ein fucking Zug. Oh. Hier auf der Strecke Bellevue stand er.
Wirklich?
Na klar.
Ein Zug?
So Sonderzug, so Waggons. So sind, glaube ich, da könnt ihr mir vorstellen, dass die Deutsche Bahn da vielleicht auch nicht immer, ich kenne mich da nicht aus, vielleicht kennt sich einer unserer Hörer aus, ich könnte mir vorstellen, dass die Deutsche Bahn da vielleicht auch nicht immer die besten Wagen zur Verfügung stellt.
Für die Fußball.
Also, der ist wohl angeblich aufgrund eines technischen Defekts ist der Waggon abgebrannt. Also jetzt nicht so, dass da noch einer...
Holy shit, ich dachte, es wäre ein Bus gewesen. Mm-hmm. Wobei es nicht unmöglich, das macht es ja nicht besser
macht's
oder
nicht
schlechter.
Macht es nicht besser eigentlich, ne?
Okay, gut.
Nicht gut. Ja, also und auch zur Pyro hat Streich gesagt, so kenne ich uns eigentlich gar nicht.
Tja,
Na gut. Als sie nur noch zu zehnt waren, du merkst, jetzt geht's in die inhaltliche
Nitty Gritty.
Da habe ich es gemerkt dann selber auch.
Ja.
Als sie nur noch zu zehnt waren, die Mainzer. Da schafft Ruven Hennings, da fällt der erste Name, wie schon so oft, die nächste Information zum Düsseldorfer 1:0. Und diesmal bleibt es auch dabei. Das ist die nächste Information, ja. Es war oft so, dass Ruven Hennings hat schon mehrfach dieses Jahr das 1:0 erzielt, aber dreimal haben sie danach bereits auch verloren wieder.
So, jetzt Mensch, wusste ich gar nicht jetzt. Ja, ja.
Bitte, Bernie. Im Übrigen lässt sich sagen, die helle Jacke, jetzt kommt der nächste Aspekt, wofür der Brennerpass bekannt ist, wir gehen auf modische Details ein, die helle Jacke steht Sandro Schwarz nicht.
Ah, okay.
Gut. Top-Spiel! Borussen unter sich. Der BVB gewinnt 1:0 gegen Gladbach. Ganz vergessen, ich habe wirklich ganz vergessen, dass Marvin Hitz zweiter, also Ersatztormann beim BVB ist.
Ja. Ja. Und vergisst man gern, weil er ja nicht so
oft
spielt.
Ja, der spielt nicht so oft und der ist eigentlich sehr gut. Und ich glaube, die Augsburger können ihn wirklich gut gebrauchen.
Hm. Tor von Reus, ne?
Hm?
Tor von Reus, glaube ich.
Tor von Reus.
Durch die Beine.
Ja, aber das erwähne ich gar nicht mehr. Durch die Beine wird, finde ich, dieser Tage viel geschossen.
Ja. Gut, ist ja auch nur opportun, ne?
Mhm. Ja, eben.
Ja.
Oh, Nagelsmann. Oh, Nagelsmann. Hast du eine neue Auri? Auri ist im Sinne gedacht als Verniedlichungsform von Aura.
Mhm.
Ja, hat nichts zum Beispiel jetzt mit dem Toyota Auris zu tun.
Nein.
Nein, gut, okay. Oh, Nagelsmann, hast du eine neue Auri? Ach nein, pardon, jetzt sehe ich es. Es liegt an Alpha Tauri. Bei Tauri denke ich, das ist klar, an Taurin in Le Monarque. Doch das hat damit nichts zu tun, das ist eine Modemarke. Fußball gespielt, das habt ihr auch und gar nicht mal so schlecht. Wie schade nur, dass Wolfsburgs Jungs halt auch nicht verlieren echt. Erst Werner trifft, dann Weghorst auch, Ergebnis 1:1. Was Alpha Tauri so angeht, ich fürchte, das ist nicht meins. Köln lasst Paderborn 3:0 hinter sich. Hast du noch Fragen zum Nagelsmann-Podcast, du guckst so?
Ja, weil
wegen der Limonade.
Erstens das, ja.
Ja, naja, Limonade, also Red Bull, das Limonade, damit sich's besser reimt auf Modemarke.
Ah, okay.
Ja.
Okay. Und das, dein Nagelsmann-Special kommt aber jetzt heute doch nicht, oder?
Ich muss was ganz Peinliches sagen. Ich finde die nächsten Teile des Interviews nicht. Ich muss nochmal genauer gucken. Ich habe jetzt nur den ersten Teil des Interviews gelesen. Das ist interessant, weil interessant im Sinne von, was ich letztes Mal schon gesagt habe, Nagelsmann ist wirklich ein spezieller Typ.
Ich strecke nur meinen Fuß, weil ich, ein Krampf bahnt sich an.
Oh, ein Krampf.
Ja. Das hat nichts mit Nagelsmann zu tun.
Nichts mit Nagelsmann, ja.
Ja. Ja, also du musst, wir haben das ja eigentlich versprochen, also wenn du es jetzt heute nicht mehr einlöst, dann musst du es nächstes Mal machen.
Ich mach's nicht mehr, ja. Okay.
Man schicke ihm die beiden anderen Teile des Interviews.
Ist zu blöd, es zu finden. Aber ich habe unser Podcast ist, mein Downbreak, meine Nagelsmann-Gedichte sind eingebaut als Einspieler im Leipzig, im Rasenball Leipzig Podcast.
Ja?
Können wir an der Stelle auch nochmal erwähnen. Genau.
Ja, das Köln, ist super, vielen Dank.
Ja, oder? Auf jeden Fall.
Wir danken.
Wir danken und alle danken sich.
Alle danken sich.
Gut. Also man hat sich auch schon bedankt bei uns. Köln lässt Paderborn 3-0 hinter sich. Simon Terodde grüßt übrigens dabei so militärisch ins Publikum. Das ist etwas, ein klares Don't go there diese Saison.
Heutzutage war nicht so
gemeint,
ja.
War nicht so gemeint. Nee, wenn die türkischen Spieler haben das doch alle gemacht, um ihre Verbundenheit mit.
Ja, die Deutschen auch mit so Likes für die türkische Armee.
Ja.
Ja, okay, ja, ja.
Also ja, genau, die, genau, ja. Genau.
Ja, die türkischen Spieler haben separat dann nochmal in der Nationalmannschaft. Aber egal, okay.
Gut. David Wagners Knappen sind noch nicht bereit für die Tabellenspitze. Sie verlieren in Hoffenheim 0-2. Aber in dieser Saison, Bernie, gilt, wer Platz 1 verschmäht, landet mal schnell auf Platz 7. Und,
ist krass, ne?
Ja. Das ist wirklich krass. Und bereits am Freitagabend zeigt sich die Eintracht effektiv, die Leverkusener erst gar nicht und dann wenig treffsicher. 3-0 für Adi Hütters Mannen gegen die Bosch Boys.
Will wirklich keiner Erster werden, ne?
Es will, ja, es keiner so. Bock. Also und man muss sagen, auch, ja, die Bayern irgendwie natürlich auch nicht. Also wollen schon, ich habe Tobias Escher hat, glaube ich, geschrieben hier, unser Intimus, oder dein, also unser bewunderter, nee, nicht Intimus, nicht, unser bewunderter,
Ja, bewunderst du ihn?
Tun wir nicht?
Nein. Du vielleicht, ich nicht. Ich für mich ist einfach ein neutraler
Beobachter, okay.
Also ich kenne ihn als
Ich habe nur Intimus gesagt, weil wir schon, glaube ich, öfter mal sein Name hier fiel. Aber hat er nicht auch
ein Buch geschrieben?
Genau. Ja,
ich mag seine strategischen Analysen. Als Humorist wäre es jetzt nicht my first choice, aber als
Aber genau, ich komme jetzt auf ihn als Analyst von Strategien. Er sagt, hat getweet, naja, das so früher waren immer so die Bayern die Strategie am interessantesten und jetzt genau andersrum. Jetzt sind alle anderen interessant, nur die Bayern nicht mehr.
Ja, weiß nicht. Ich finde, ehrlich gesagt, wenn keiner diese Dominanten, wenn die Schwäche der Bayern oder das Schwäche des Punkte liegen lassen der Bayern keinen der anderen Mannschaften motiviert zu Höchstleistungen und sich mal irgendwie abzusetzen, punktemäßig, dann finde ich es ehrlich ein bisschen eine traurige Bilanz.
Dann ist es ein bisschen traurig.
Meine Stammtischmeinung dazu.
Und dann ist auch vielleicht richtig, dass Gladbach an der Spitze steht.
Ja, trotz, obwohl sie verloren haben.
Ja.
Weiß nicht. Ja,
so. Will auch keinen.
Gut. Was habe ich denn noch notiert, bevor ich zu den Frauen komme? Ich habe notiert, Holger Badstuber hat sich vom Schiedsrichter nach der roten Karte verabschiedet mit ihr Muschis. Oder vielleicht auch ihr Pussis, man weiß es nicht ganz genau. Er schämt sich, vor allem nachdem er noch so ein gefeiertes Interview im Rasenfunk abgegeben hat, kurz vorher.
Ja.
Aber Gomez hat gesagt, man soll es ihm nicht übel nehmen, das ist halt Fußballdeutsch. Sagt man, glaube ich, nicht.
Wären wir wieder beim Thema. Ja.
Dann habe ich noch gesehen, Klopp habe ich gesehen. Ne? Klopp hat nicht gewonnen.
Ja, 1-1.
Erstmals Menu, seit März. Ja, gegen Menu, die aber nur verteidigt haben.
Frechheit.
Unappetitlich. Im Doppelpass habe ich was gesehen, was mir ein bisschen, da war ein Coach da, und da ging es um psychologische und therapeutische Hilfe für Fußballer, also mentale Hilfe eigentlich nur. Mhm. Und dann hat Hans Meyer, du kennst ihn, hat so
Meyer mit Y.
Hat so rumgebellt, du zitierst
das
Marius Müller-Westernhagen.
Ja, das wäre mein Anfang für heute gewesen. Erstens, also das Lied ist natürlich fürchterlich. Aus irgendeinem Grund hatte ich es heute Morgen als Ohrwurm, ich weiß nicht warum. Wo ich auch nochmal dachte, mit Meyer mit Y,
ja,
wissen wir immer noch
Ihr
nicht
Name
genau.
War Fräulein Meyer.
Genau.
Meyer mit Y.
So, weißt du, wie es weitergeht?
Sie hatte täglich 10 Freie.
Sie schaffte täglich 10 Freie. Was für eine Kondition.
Ja. Hey Mama, was ist mit mir los?
Genau. Ja, und selbst wenn wir wissen, dass sie mit Y schreibt, wissen wir auch noch nicht alles. Weil es gibt dich mit A, Y,
ja,
und es gibt halt den Herrn Meyer mit E, Y.
Ich sag meinen Nachnamen auch gar nicht ohne. Ich sag immer Meyer mit A, Y.
Ja, eben.
Ich sag nie Meyer. Mein Nachname ist Meyer. Das gibt es gar nicht in meiner Diktion. Das ist immer automatisch mitgesagt mit A, Y. Was sollte ich sagen?
Ja, was hat der gesagt?
Genau, Hans Meyer hat gesagt, das war dieser Mentalcoach da, und da hat er Hans Meyer rum... ja, und er weiß doch echt und so, und der Psychiater, und manche Spieler Psychiater, und der Therapeut und der Psychologe hier und der Coach da, und da müsste der so, und mancher Psychologe braucht doch selber einen Psychiater und was ich und bla bla. Und sagt, und alle, dann reden alle durcheinander in dieser Talkrunde, natürlich wieder mal keine Frau dabei beim Doppelpass. Ja, Psychiater, Therapeut, bla bla etc. Dann sagt dieser Coach, naja, er müsste jetzt mal grundsätzlich sagen, Coach, Therapeut, Psychiater, Psychologe, vier verschiedene Berufe. Also mindestens drei verschiedene Berufe. Und dann sagt Hans Meyer, Diskussion ist längst weitergewandert zu irgendwohin, sagt Hans Meyer, sagt er so mal, ja, er wüsste natürlich ganz genau, dass es da einen Unterschied gibt. Er ist ja schon so lange Trainer und beschäftigt sich auch mit mentalen Fragen und so. Er wüsste natürlich ganz genau, dass es einen Unterschied gibt, dass das eine ein Psychiater ist und das andere ein Coach. Und dann siehst du mal, was die Leute eben, wie sie es eben nicht wissen. Weil eigentlich hat ihm der Typ vorhin noch erklärt, ein Psychiater arbeitet an einem Krankheitsbild. Und was Hans Meyer meint, ist der Psychologe oder der Therapeut. Es ist nicht der fucking Psychiater. Das ist ein grundsätzlich, das nervt mich, weil es so viele Leute verkehrt machen. Ein Psychiater arbeitet an einem Krankheitsbild. Und das ist meistens der, der dir dann auch die Tabletten verschreibt. Ja. Und der Therapeut oder der Psychologe, der schaut, dass es dir, der berät dich, der schaut, dass es dir gut geht. Und Mentalcoach ist wieder was anderes. Also,
ja, genau, der arbeitet mit an deinem Mindset als Sportler, um bessere Leistungen abzurufen, ja, genau.
Also wie wenig Trennschärfe es da gibt und wie stümperhaft da mit diesen Begriffen um sich geschmissen hat eigentlich genau das Gegenteil belegt von dem, was in der Diskussion behauptet wurde, dass man sich im Fußball seit Jahren ganz genau mit der Psyche der Spieler auseinandersetzt. Mhm. Das ist nämlich Bullshit, sage ich dir. Okay, so, jetzt aber zu den Frauen. Erstmal die gute Nachricht. 90.000 Zuschauer wollen die DFB-Frauen in England sehen. Die deutsche Frauennationalmannschaft, also in Groß gleich.
In Groß, das ist
ja, spielen ja im Wembley am 9. November gegen die Engländerinnen. Mhm. Ja, da wollen dann plötzlich 90.000 Leute kommen. Aber es sind natürlich auch keine 90.000 Deutschen, das muss man auch mal sagen. Ne? Weil das würde mich mal interessieren, wie viele deutsche Fans da mitreisen. Mhm.
Naja, oder wie viel kämen, wenn die englische Nationalspielerin
bei uns spielt, hier bei uns spielen? Machen, ja. Okay.
Weiß ich nicht wo.
Zum Abschluss noch der Downbreak der Frauen.
Ja.
Spieltag?
7.
7. An den wilden Wölfinnen beißt sich auch Frankfurt die Zähne aus. 0:3 Heimniederlage. Unangefochtene Tabellenspitze. Muss man wirklich sagen, unangefochten. Die SGS Essen erwieselt sich ein 3:1 vom Reviernachbar Köln.
Wiesel sagt man nicht mehr.
Wieso?
Flink wie Wiesel, alles gut.
Nein.
Doch, doch, Wiesel darf man sagen. Natürlich darf man Wiesel sagen.
Ja, vor allem sich erwieseln.
Erwieseln ist positiv besetzt.
Ja. Der SC Sand muss die wesentlich flinkeren Zebras in diesem Spiel hier vorbeilassen mit 0:2. Allerdings nicht in der Tabelle. Da sieht es für Duisburg nach wie vor nicht so besonders rosig aus. Apropos Sand. Die Bayern streuen eben solchen ins Getriebe der Turbine. 3:1 gegen Potsdam. Mhm. Sad Face Emoji. Freiburg zerschmettert Jena 4:0 und kettet die Jener auf dem letzten Tabellenplatz fest. Ich glaube, die haben einen Punkt. Mhm. Leverkusen bleibt sich selbst treu und verliert 1:3 gegen Hoffenheim. Ich weiß gar nicht, wieso Leverkusen irgendwie Achter ist oder so. Gefühlt haben die jedes Spiel verloren. Bleibt sich selbst treu und verliert 1:3 gegen Hoffenheim.
Das ist das Spiel, was ich gesehen habe, die Zusammenfassung, ja.
Die als Tabellenzweiter jetzt vor den Bayern ihr Unwesen treiben dürfen. Ja, das hast du gesehen?
Ja, da habe ich die Zusammenfassung gesehen. Das sah gut aus, was die gemacht haben, die Hoffenheimerin.
Wo hast du es gesehen?
Auf The Zone.
Ach, das gibt's doch.
Ja, da ist auf The Zone eine Kurzzusammenfassung, ja.
Ach,
das ist und das ganze Spiel, du könntest beides gucken, ja.
Natascha, ja. Okay, gut. Das war's. In unserem XXL-Brennerpass für heute.
Wie lange waren wir jetzt?
1,24.
Fantastisch.
Bis zum nächsten Mal. Liebt uns, liked uns, rated uns. Tschüss.
Und tschüss.
Das war Brennerpass, der Popkultur-Podcast. Das ist der Brennerpass.